Liebe Hörer, herzlich willkommen zur 5. Folge vom Metal Hammer Podcast Maximum Metal. Mein Name ist Thorsten Zahn, Chefredakteur und Herausgeber des Magazins, des Podcasts und der Website. Erzähl du mal was.
Was man halt so macht. Und auch dabei Sebastian Kessler aus der Metal Hammer Redaktion. Hallo, schön dich zu sprechen, Zacke. Schön, dass du da bist als Herausgeber und Chefredakteur von Podcast und Website und Heft und was man sonst so macht. Wir haben uns dieses Mal ein bisschen darauf eingeschossen, nicht so viele Themen zu besprechen, sondern uns auf ein Thema festzunageln, plus natürlich später noch die neuesten Alben, die heute erscheinen, plus ein recht ausführliches Interview, glaube ich, das du geführt hast. Das eine Thema, über das wir sprechen wollen, ist das eine Thema, über das die letzten 2 Wochen gesprochen wurde, ein Tag nachdem wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben, nämlich fand die Stürmung des Kapitols statt. Dummerweise, ja. Darum konnten wir letztes Mal vor 2 Wochen noch nicht darauf eingehen. Die Ereignisse haben uns überholt sozusagen. Die Stürmung des Kapitol, überhaupt kein Metal-Thema, aber dann halt doch, weil leider haben sich auch Gitarrenhelden, Metal-Helden daran beteiligt. Vornehmlich John Schaffer von Iced Earth. Was einfach schräg und kaputt ist. Hättest du sowas kommen sehen, Zacke, auch wenn man natürlich weiß, wie John Schaffer so denkt und welches Weltbild er so hat.
Also erstmal muss ich sagen, dass ich ja fand, dass die Bilder sich so ein bisschen mit den deutschen Bildern, das war vor einem Jahr ungefähr, geglichen haben, dass sie, als die Leute versucht haben, irgendwie den Reichstag zu stürmen, und es waren natürlich wesentlich mehr Menschen, und dass dann da unter diesen Demonstranten, unter diesen vormals friedlichen Demonstranten, die dann natürlich dann plötzlich aggressiv wurden, gewalttätig und dort eingedrungen sind, dass sich da auch Leute befunden haben, sage ich mal, die auch zu unserer Szene dazugehören eigentlich. Das hat mich jetzt nicht unbedingt gewundert, und dass jetzt allem voran John Schaffer, der ja schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so ein bekennender auch Demonstrant war, dass der jetzt mit dabei war bei dieser Demonstration, das hat mich jetzt nicht gewundert, dass er dann wirklich dadurch, dass er da eingedrungen ist, unerlaubterweise und damit auch eine Straftat begangen hat, dass er so weit gegangen ist, um seine politischen Ideen zu verfolgen, das hat mich dann schon, schon so ein bisschen ohnmächtig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich wollte es auch zunächst nicht glauben. Ich glaube, es war so, ich bin aufgewacht, habe Morgenscrollen, nennt man das ja, einmal durch Facebook gescrollt und habe dann die Posts gesehen mit den Bildern und dachte erst, es ist ein Fake. Ich dachte, es ist ein Typ, der ihm super ähnlich sieht und dass jetzt alle, wie es ja im Internet gerne mehr vorkommt, freidrehen, bevor irgendwas bewiesen ist, bevor irgendwas klar ist. Aber je mehr ich mich reingelesen hatte, je mehr Bilder man vergleichen konnte, desto sprachloser war ich einfach auch, dass das echt gerade passiert, weil das habe ich ihm nicht zugetraut. Ich bin ja auch Iced Earth Fan. Ich verfolge die Band schon lang als Fan. Ich habe mit John Schaffer öfter gesprochen. Sowohl in Wacken letztes Jahr als auch Ende 2019, also nicht letztes Jahr, natürlich 2019 Wacken, als auch Ende 2019 zum neuen Demons and Wizards Album zusammen mit Hansi Kirsch. Habe ihn immer als super höflichen, netten Kerl kennengelernt, der natürlich eine krasse Persönlichkeit ist, der sehr einnehmend ist und der eine Sicht auf die Welt hat, die ich nicht teile, die ich auch für schräg halte, die man ja auch in der Metal-Szene schon immer für schräg gehalten hat, dass er aber halt so weit geht, dass es wirklich in Taten und am Ende ja auch Gewalt, man weiß mittlerweile ja auch, oder zumindest ist er angeklagt, Tierabwehrspray auf Polizeibeamte gesprüht zu haben, dass es so weit kommt, finde ich krass, hätte ich nicht gedacht, kann ich mir immer noch nicht wirklich vorstellen, einfach.
Naja, ich sag mal so, es ist schwierig für uns beide, das sag ich mal auch aus der Ferne zu beurteilen. Du kennst ihn jetzt wahrscheinlich sogar noch, sag ich mal in Anführungsstrichen, wesentlich besser als ich, weil du öfter mit ihm gesprochen hast. Ich habe ihn kennengelernt auf Wacken, er war nämlich lustigerweise vor einigen Jahren bei uns im Camp und hat dort den ganzen Tag über Interviews gegeben. Er war wirklich ein höflicher, sympathischer, aber schon sehr bestimmender Mensch. Mit mir, also ich habe mich gut mit ihm unterhalten, muss ich ganz ehrlich dazugeben. Und würde aber auch das Gleiche sagen, was du sagst. Also ich würde seine politischen Ansichten nicht teilen, auf gar keinen Fall. Und dass er dann in dieses Kapitol eingedrungen ist und dort, sagen wir mal, tätlich geworden ist. Naja, das, wenn du auf dieser Demonstration, du musst dich jetzt mal versuchen, ihn reinzuwetzen. Du bist auf dieser Demonstration, diese Demonstration wird aggressiv. Du bist vorne mit dabei und du willst jetzt endlich was, also du hast dir den Kopf gesetzt, du willst was bewegen. Mhm. Ich will das jetzt nicht irgendwie gutheißen.
Klar.
Und du schwimmst in diesem Strom mit und dann plötzlich wirst du damit reingeschleust, dann machst du genau das, was du vorher immer propagiert hast. Also du versuchst, deiner Meinung nach irgendwie Amerika zu befreien. Und dass das natürlich alles komplett falsch war, was er da getan hat, das muss er jetzt, das wird ihm jetzt die Justiz zeigen. Er ist ja angeklagt in 6 oder 7 Punkten. Ich glaube, 6 Punkte waren es.
6, glaube ich, ja.
6 Punkte. Mhm. Und wenn alles wirklich, sage ich mal, realistisch für ihn ausgeht, so wie das jetzt die Berichterstattungen zeigen, wird er wahrscheinlich im Knast landen, auf Bewährung, Geldstrafe, was auch immer das alles mit sich ziehen wird. Das ist das eine, was ihn persönlich betrifft. Das andere, muss ich sagen, ihn als Künstler, was bedeutet das für seine Band, die sich nicht zu 100% von ihm distanziert haben, sofort, was viele gefordert haben, ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Mhm. Was bedeutet das für sein Künstlerleben, für sein Tourleben, für seine Verträge mit den Plattenfirmen? Das ist ein mega Rattenschwanz, was das jetzt irgendwie hinter sich herzieht. Mhm. Und ja, aber durch diese falsche, in meinen Augen, falsche Tat, die er da begangen hat, hat er sich auf der einen Seite extrem viel kaputt gemacht. Ich stelle jetzt aber trotzdem hier zur Diskussion, dass es immerhin noch viele, viele, sehr viele Menschen gibt, die genauso denken wie er und die das wahrscheinlich gut finden und ihn jetzt als Vorbild nehmen.
Absolut, absolut. Das merkt man ja auch in Facebook-Kommentaren. Der Großteil der Leute war natürlich schockiert, meinte nie wieder Iced Earth, was ist los mit John Schaffer. Es gab aber auch einige, die meinten so, es ist seine Meinung, soll er sie doch vertreten. In ein Kapitol, in ein Gebäude einzudringen, ist dann keine Meinung mehr, das ist eine Tat. Aber trotzdem gibt es Leute, die ihn auch da unterstützt haben. Also nicht so, dass wirklich alle gegen ihn sind. Du meintest schon, die Band hat sich nicht hundertprozentig distanziert. Und ja, das ist super schwierig, weil man natürlich nicht nur, man ist ja nicht nur Arbeitskollege, wenn man in der Band spielt, man ist ja auch Freund und langer Bekannter. Und
nicht immer.
Ja, okay, nicht immer, klar. Aber wenn ich jetzt auch daran denke, wie schnell gleich alle gefordert haben, wo ist der Kommentar von Blind Guardian, wo ist der Kommentar von Hansi Kirsch, warum hat er sich noch nicht distanziert? Da war das Ganze erst Stunden her, das war jetzt noch super frisch, da kamen die ersten Rufe schon. Muss er, soll er, haben sowohl Iced Earth als auch Blind Guardian mittlerweile ja auch getan, ohne John Schaffer wirklich namentlich zu nennen, aber sie haben sich von Gewalt distanziert. Und dass das aber super schwer ist für jeden Einzelnen und gerade als Freund, und Hansi Kirsch und John Schaffer waren,
aber
sind Freunde,
macht
man nicht so gerne. So, dann sagt man nicht so, ja, ich bin mit ihm befreundet, aber er ist da eingedrungen, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Das kann man
aber ja
auch
Sebastian,
nicht machen, wenn man nicht wohl mit ihm gesprochen hat. Oder sich irgendwie, naja,
es ist. Aber vielleicht haben die, vielleicht, du weißt ja nicht, vielleicht haben die ja gesprochen. Aber wenn sie sich von Gewalt distanzieren, müssen sie sich von ihm distanzieren. Punkt.
Klar, das haben sie damit ja indirekt gemacht. So, sie haben sich von Gewalt distanziert, er hat Gewalt ausgeübt, damit ist er auf Distanz gebracht, ohne.
Ja, aber eigentlich dürfte er nicht mehr Teil der Band sein.
Entschuldigung?
Er dürfte nicht mehr Teil der Band sein, eigentlich, wenn sie sich von ihm distanzieren, weil sie können ja nicht. Es ist halt kompliziert. Ich möchte ihn hier nicht verteidigen und ich verstehe auch die Leute nicht, die ihn jetzt, sage ich mal, als in die Opferrolle drängen, dass er das Opfer des Systems ist und dass viele Dinge ihn dazu gebracht haben, dass er jetzt Märtyrertum irgendwie erfährt. Alles Bullshit. Der Mann ist erwachsen, der Mann ist schlau und zwar wahrscheinlich schlauer, als wir denken. Der weiß ganz genau, was er getan hat. Und er hat auch als Künstler, jetzt immer auf die, um die Seite zu wechseln, auch als Künstler natürlich auch immer unterschwellig auf seinen Platten thematisch seine Ideen mitverbreitet. Was auch alle, sage ich mal, einigermaßen neutral hingenommen haben.
Total. Da müssen wir uns ja auch da können wir uns nicht von freisprechen. Das haben wir genauso gemacht.
Das tun wir auch nicht, ne?
Auch besten Wissens und Gehwissens, weil es hat halt immer auch so, er hat ja auch gerne in so Fantasy-Geschichten verpackt. Er hat ja nie dazu aufgerufen, gewaltsam die Regierung zu stürzen oder sowas. Das sind dann Sachen, wo man nicht mehr mitgegangen wäre, natürlich, aber ein verschwörungstheoretisches Weltbild, was auch immer, in Fantasy-Geschichten zu verpacken, das ist ja auch einfach so ein Science-Fiction-Topos. Das kann man ja auch hören, konsumieren, gut finden, wenn man da nicht dahinter steht, sondern einfach die Geschichte spannend findet. Und spannende Geschichten hat er eben draus gestrickt oder spannende Songs dann am Ende. So hat man das halt hingenommen und hat halt auch seine Spinnereien, in Anführungszeichen, seine Weltsicht mitgenommen. Sich gedacht, soll er das glauben? Das ist irgendwie eine verbreitete Verschwörungstheorie, die er da anhängt. Das ist nicht cool. Das ist zum Teil, muss man leider auch sagen, nur ein, vielleicht zwei, nicht mehr als drei Schritte vom Antisemitismus zum Teil entfernt gewesen. Ohne ihm das jetzt auch noch unterstellen zu wollen, ein Antisemit oder was auch immer gewesen zu sein. Bestimmt nicht wissentlich und in dem Ausmaß, aber trotzdem sind es Verschwörungstheorien, die in die Richtung gehen. Das hat man alles mitgenommen, akzeptiert, solange es halt einfach in seinem Kopf stattfand am Ende. So, man war als Musikjournalist dann auch nie in der Position zu sagen so, ne, mit dessen Weltbild gehe ich nicht d'accord, der findet bei uns im Heft nicht mehr statt, der hat keine Öffentlichkeit verdient. Weil bis zu diesem Schritt, finde ich, muss immer viel passieren, weil man will Leuten ja auch nicht, man darf Leuten ja als Journalist auch nicht einfach so die Öffentlichkeit entziehen. Das ist ja auch so ein bisschen das Arbeitsethos, genau, dass auch andere Meinungen gesagt werden dürfen.
Ich sag mal, AfD-Politiker werden auch interviewt.
Richtig. Auch das wird natürlich immer hart kritisiert und beschimpft und
es gehört nicht mit so viel dazu.
Aufmerksamkeit bekommen, stimmt alles. Aber ja, stimmt. Es sind trotzdem öffentliche Meinungen, die gesagt werden müssen und auch sollen.
Aber wir haben die Informationspflicht und wir haben uns immer, wir haben uns immer auch auf die Fahne geschrieben, politisch neutral zu sein mit Metal Hammer, und haben uns ja auch bei den Platten zu Iced Earth und auch bei anderen Bands, die man jetzt auch hier nennen könnte, immer eigentlich auf die Kunst der Musik im weitesten Teil immer drauf, haben wir uns drauf beschränkt.
Ja.
Dass uns mit seinen Ideologien, denen er hinterherläuft, dass er mit seinen Fantasiewelten, was auch immer, was in seinem Kopf alles vorgeht, da haben wir uns natürlich nicht intensiv so mit beschäftigt, als dass wir ihn damit konfrontiert haben und mit ihm wirklich in eine politische Diskussion eingestiegen sind, weil wir das auch nicht als unseren Auftrag gesehen haben.
Exakt. Tatsächlich ist das einmal passiert, ich glaube so 2010, 2011, als John Schaffer sein Solo-Projekt Sons of Liberty rausgebracht hat, wo es tatsächlich nur um so verschwörungstheoretische Sachen ging. Da drehte sich das Interview damals dann tatsächlich auch explizit darum, dass er seine Weltsicht erklärt, und da wurden auch durchaus kritische Fragen gestellt, von Jakob Kranz damals war das bei uns im Heft. Ansonsten hat das ja nie so die große vordergründige Rolle auch auf den Platten gespielt und musste damals nie so thematisiert werden, weil man halt über die Musik spricht und über die Entstehung des Albums, über die Entwicklung der Band und so weiter und so fort, aber halt nicht über wer kontrolliert eigentlich die amerikanische Zentralbank und wer kontrolliert damit die Welt und werden Kriege von Leuten inszeniert, um uns abzulenken von anderen Dingen und um die Welt zu formen und so weiter und so fort, was ja alles Teil seiner Weltsicht eben ist. Das waren genau die Sachen, die müsste man sich vorher groß reinarbeiten, müsste in das Interview explizit darum stricken. Das haben wir nie machen wollen, können, hat sich nie ergeben, hat sich nie aufgedrängt einfach. Tatsächlich war es sogar so, zu dem Demons and Wizards Album, zu dem letzten.
Aber war so, kurz, ich muss kurz hier einhaken.
Ja.
Da sind wir aber, da muss ich jetzt mal hier, da sind wir nicht, nicht, dass andere Leute sich jetzt hinstellen und sagen, aber wir haben das immer gemacht. Nee. Keiner hat's gemacht.
Ja.
Keiner hat's gemacht.
Mit und auch, wir und auch, tatsächlich Musikjournalisten insgesamt.
Ja, pass auf. Auch andere Magazine und Portale haben diesen Künstler und diese Band über Jahre hinweg einfach, sag ich mal, über die neutral berichtet. Und das auch, obwohl sie ihn als Freund bezeichnen und auf den Konzerten und Festivals haben spielen lassen, etc., etc. Keiner hat das mit John Schaffer gemacht. Und keiner hat kommen sehen, dass er jetzt wirklich handgreiflich wird, sage ich mal. Und jetzt müssen wir mit der Situation halt neu umgehen.
Mhm. Wann hört man denn noch auf, über einen Künstler zu berichten?
Naja, was, ich meine... Das ist der Kern der Frage. Mhm. Ich sag jetzt mal, Tim Lambesis von SLA Dying hatte den Plan, seine Frau zu töten. Mhm. Töten zu lassen. Selbst hatte er das auch in seinen Hirngespinsten sich schon mal überlegt, es vielleicht selbst zu machen. Also, wir haben mit ihm gesprochen über diesen Vorfall. Er ist festgenommen worden, er ist verurteilt worden. Wir haben hinterher mit ihm gesprochen und haben vor dem Interview mit ihm aber ausgemacht, beziehungsweise mit seinem Management, wenn er uns versucht, eine Lügengeschichte aufzutischen, werden wir es nicht drucken können, weil wir nicht dazu bereit sind, Lügen zu verbreiten. Mhm. Und wir haben uns mit ihm auseinandergesetzt, weil wir der Meinung sind, dass wir die Pflicht haben, die Leute zu informieren. Fall John Schaffer, er ist politisch nicht korrekt, wie das die Allgemeinheit so sieht, um das jetzt mal in neutrale Worte zu fassen. Er wird jetzt angeklagt, er wird wahrscheinlich verurteilt werden, er kommt dann wieder frei oder er bleibt auf freiem Fuß und kriegt eine Geldstrafe, was auch immer. Er ist dann ein verurteilter Straftäter. Er wird, sage ich jetzt mal, also ich spreche jetzt mal so in die, ich male jetzt mal so in die Zukunft. Mhm. Er wird weiterhin diese Band führen oder eine neue Band führen, also musikalisch stetig sein. Es kommt ein neues Album. Was machen wir?
Mhm, exakt.
Eigentlich haben wir die Pflicht, uns mit ihm auseinanderzusetzen und auch über diesen Vorfall mit ihm zu sprechen. Und über seine, in dem Falle, weil wir jetzt viel mehr im Thema sein müssen, wir müssen uns mit ihm auseinandersetzen, ganz einfach. Also klar, dann sagen die einen, ihr gebt ihm zu viel Nährboden für seinen rechten Schwachsinn. Und die anderen sagen, ich will aber wissen, wie der Mann tickt. Und die Dritten sagen, ich bin Fan, ich will alles über diesen Künstler wissen. Mhm. Das ist ein wirklich schmaler Grat, auf dem wir dann... wandeln, den wir trotzdem versuchen müssen, irgendwie, also ihn abzukanzeln, ist, glaube ich, die einfachste Lösung. Und sagen einfach, ja, John Schaffer, rechts, tschüss. Sich mit ihm auseinanderzusetzen, und zwar vernünftig auseinanderzusetzen, das ist, glaube ich, die spannendste Aufgabe, die wir lösen könnten.
Ja. Und dann auch die hohe Kunst des Journalismus am Ende, weil es geht dann ja nicht darum, ihm eine Plattform zu bieten, sein Weltbild zu verbreiten, wie er es möchte, sondern das kritisch einzuordnen und das zu erklären.
Dann wird er uns eher als Lügenpresse bezeichnen. Also
das ist doch okay. Und das ist natürlich nicht okay, aber das soll er machen. Das sollen dann auch Leute aus dem rechten Spektrum machen, die das ja gerne tun, wenn dann Dinge drinstehen, die ihnen nicht passen. Stimmt halt aber einfach nicht. So, also dafür gibt es dann keine Beweise, da gibt es keine Anhaltspunkte für. Wer dann die Fakten da liegen hat und eingeordnet hat, weiß, dass das dann nicht stimmt. So, man ordnet ein, man hinterfragt kritisch und man sagt so, das kann so aber nicht stimmen und hier sind die Fakten. Dann gibt es keinen Raum für Lügenpressevorwürfe oder so.
Ich sag dir eins, also das ist natürlich spannend jetzt, wie werden die Promoter darauf reagieren, wie werden die Plattenfirmen darauf reagieren, welches Forum wird er bekommen, wird er in Zukunft dann irgendwie sich selbst organisieren müssen, etc. Mhm. Aber ich sag dir eins, also ich glaube, dass durch diesen Vorfall und dieses kommende kleine Märtyrertum, dass er sein Following als John Schaffer vergrößern wird.
Vergrößern.
Nicht unbedingt auf der musikalischen Ebene, sondern was ist denn, wenn der Typ in die Politik geht?
Wird da sein Following haben, ja. Ja, aber drum stöhnte ich, weil Following vergrößern weiß ich nicht, Following
Vielleicht ist das sein Ziel. Vielleicht ist das sein Ziel. Es gibt 70 Millionen Trump-Wähler und so jemanden, der irgendwie vernünftig argumentiert, der vernünftig reden kann, der schon in der Öffentlichkeit gestanden hat, etc., dem glauben die das.
Das ist richtig. Ja, ja, ja. Denkbar. Durchaus denkbar. Wenn er denn dann wieder auf freiem Fuß ist, wann auch immer, wie auch immer das passiert. Ganz frisch reingekommen ist ja, dass er jetzt tatsächlich verhaftet wurde, nachdem er sich gestellt hat. Genau, und ich glaube jetzt tatsächlich ist er gerade hinter Gittern, meine ich, und Ende der Woche, beziehungsweise Anfang nächster Woche, also leider nach Aufzeichnung des Podcasts, vielleicht aber jetzt ganz frisch, während ihr ihn hört, entscheidet sich, ob er auf Kaution rauskommt oder nicht. So, das ist, glaube ich, so der aktuelle Stand. Und welches Following er danach haben wird, bestimmt nicht mehr so die unschuldigen und auch unpolitischen und vielleicht eher noch linken Wacken-Fans, Wackengänger, sondern ja, er wird, kann ich mir vorstellen, eher zum politischen Sprachrohr als Musiker bekannt sein in Zukunft. Das ist gut möglich, weil natürlich, wer möchte seine Musik veröffentlichen? Century Media ja offenbar nicht mehr. Sowohl Iced Earth als auch Demons and Wizards sind jetzt
ja, erst aber das kann er
runtergeflogen von der Century Media Website zumindest. Ob das jetzt auch vertraglich schon festgemacht ist, die finden da nicht mal statt auf der Website. Ob das vertraglich jetzt auch schon irgendwie durch ist, weiß man nicht. Century Media hat sich bisher nicht dazu geäußert.
Aber ganz ehrlich, Sebastian, er braucht diese Plattenfirmen nicht. Er hat seine, klar. Er macht selbst. Er macht selbst, packt es auf Spotify, du kannst es weltweit hören.
Ja.
Spotify zensiert nicht.
Ja, richtig. Er hat ja auch sein eigenes Studio, er hat seine Kanäle, er weiß, wie es geht. Also ja, klar, braucht er tatsächlich nicht. Und Fluch und Segen der digitalen Welt. Soll er machen, aber es ist auch höchst nachvollziehbar, wenn seine alte Plattenfirma und auch alte Fans nichts mehr mit zu tun haben wollen.
Ja, die alte Plattenfirma hat ja nur Angst, dass sie keine Kohle mehr mit ihm verdienen können. Das ist ja, deswegen gibt es ja Plattenfirmen, die sind ja wirtschaftlich getrieben. Also das ist ja, dass die immer, ja, ich sage jetzt lieber nichts Falsches.
Klar, wirtschaftlich getrieben, aber wenn sie Bock hatten, mit Rechtsdrehern Geld zu verdienen, könnten sie ja auch das. Also das ist ja nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch, womit du wirtschaften willst. Das ist ja eine klare Entscheidung, finde ich. Darum finde ich diese Cancel-Culture-Diskussion auch so ermüdend, weil es wird nicht wirklich was gecancelt, es werden nur Leute darauf aufmerksam gemacht, dass Künstler A Scheiße erzählt und Fernsehsender, Plattenfirmen, wer auch immer, entscheidet sich dann, damit nichts zu tun haben zu wollen. Das heißt aber nicht, dass dieser Künstler gecancelt wurde. Daher finde ich diese ganze
Cancel-Culture-Diskussion
tatsächlich sehr, sehr quatschig und man kann und sollte das Plattenfirmen nicht vorwerfen, wenn sie keinen Bock haben mehr mit solchen Leuten, in Anführungszeichen. Das klingt so.
Nee, das ist völlig in Ordnung. Also wir haben uns jetzt nochmal auf SLA Dine zurückzukommen. Wir haben uns ja auch einfach anfänglich damit schwer getan, warum jetzt plötzlich eine Plattenfirma ankommt, in die wieder signen will, warum es plötzlich Konzertveranstalter gibt, etc., etc. Das ist halt wirklich schwierig. Also, aber im Falle John Schaffer, ja, in Europa, auf den Festivals, ich meine, der Zwacken geheadlined, etc., ich glaube, die Zeiten könnten echt gut für ihn vorbei sein.
Das mit Sicherheit, ja.
Definitiv.
Ja, ja, bestimmt.
Auf unserem Festival hat er nicht gespielt. Es lag natürlich nur an seiner politischen Gesinnung.
Das lag also nur an der, so, nicht
an der Kulissen.
Auf keinen Fall.
Hinter den Kulissen habe ich gesagt, John, alte Fischbixen, was geht? Rechtes Gedankengut kommt bei uns nicht auf die Bühne. Tschüss.
Von wegen rechtes Gedankengut und weil wir jetzt ja auch viel über rechts geredet haben. Und ihn ja
kommen
auch,
wir zu den Platten des Tages.
Noch nicht, gleich. Ich habe mir mein letztes Interview mit ihm auch nochmal vor Augen geführt, beziehungsweise das Transkript vor Augen geführt und da sagt er auch den Satz, ich hasse diese lächerliche Diskussion über links und rechts, all diese Motherfucker werden von den Bankern kontrolliert und dadurch, dass sie Streit sehen, halten sie die Illusion aufrecht, dass du eine Wahl hättest. Also er selber sieht sich weder als links noch als rechts, er sieht sich einfach als ja, erwacht, in der Mitte stehend und wissend, dass die ganzen Geschicke der Welt in Wahrheit von dunklen Mächten
Ja, aber er hat ja jetzt sein wahres Gesicht auch mal gezeigt. Also,
er ist halt, ja klar, die Leute, die da für Trump auf der Straße und dann im Kapitol waren, das waren natürlich Rechte. So, dann kann man sich noch so sehr als in der Mitte stehend
behaupten. Also ein Bruchteil davon,
dann halt genau. Nicht mehr einfach, ja.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja. So. Gut.
Nee, jetzt müssen wir
überhaupt nicht mehr, sind überhaupt nicht mehr lustig. Was ist los?
Nee, wir waren das ja gerade lustig, aber du hast es ja unterbrochen.
Das macht
diese Du hast Zeit es unterbrochen. Aber wir müssen jetzt irgendwie ein passendes Abschlusswort auch finden zum Thema Schaffer, ganz ehrlich. Also wir werden das, klar, wir sind gespannt drauf, wie das jetzt weitergeht in der Agenda Schaffer. Beobachten das und werden uns dann überlegen, wie wir darauf eingehen. Also sowohl im Heft als auch im Podcast oder online etc. Und jetzt sollte sich die Möglichkeit zum Interview mit John bieten.
Muss man machen.
Nee, muss man natürlich nicht machen, aber ich würde was wahrscheinlich machen wollen würden. Ich würde es machen wollen würden. Also ich würde es wahrscheinlich machen, einfach rein aus aufklärerischen Gründen.
Ja, auf jeden
und das
Fall.
Das muss man dann in einen vernünftigen Kontext setzen und ja. Man muss sich da wirklich gut drauf vorbereiten.
Ja.
Genau. Und nicht, es geht nicht darum, rechten Gedankengut Nährboden zu bieten, weil das ist genau das, was wir nicht wollen.
Es ist eher das Gegenteil. Es ist ja das ganze Hinterfragen des Ganzen, dann, was dann stattfinden würde und hoffentlich auch eines Tages wird. Wie Richtig. Auch immer sich das jetzt in den nächsten Wochen weiterentwickelt.
Ja. Genau, abschließend dazu, einen schönen Social-Media-Beitrag habe ich gelesen von einem bekennenden Ice-Earth-Fan, ist, schade, John kann nicht einfach, so wie Phil Anselmo, sagen, ich war besoffen. In diesem Sinne, zu den Platten des Tages. Heute, genau. Wir müssen jetzt noch sagen, was für ein Tag heute ist. Heute ist
Der 22., oder? Genau, Freitag, der 22. Januar 2021. Willkommen im Heute.
Willkommen. 22.01.21. Hinter dieser Zahl verbirgt sich bestimmt auch irgendwas.
Da kann man bestimmt eine 23 draus rechnen und ist dann
Flacherdiges
auf der Spur. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
Was Flacherdiges.
Ja, sich zu merken, welcher Tag ist, fällt natürlich schwer im ständigen Lockdown. Und ich muss ehrlich sagen, auch dann die Releases des Tages nochmal sich geistig vor Ohren zu führen und darüber zu sprechen, ist auch nicht immer so leicht, weil zumindest geht es mir so, das Heft, in dem diese Platten stattfinden, ist dann ja schon auf dem Markt. Wir arbeiten schon am nächsten, teilweise am übernächsten, haben diese Alben vor einem Monat oder längerer Zeit gehört, muss man ehrlicherweise sagen. Ich muss mich da immer wieder so ein bisschen reinfuchsen neu jetzt für den Podcast. Was aber auch schön ist,
dann lebst du auch mit. Du lebst einfach in der Zukunft. Das klingt so nach so einer alten, angestaubten Bibliothek, durch die du dann wandelst und dann nochmal die neue Ektomorph Reborn rausziehst.
Ich höre sogar noch CDs. So sehr in der Zukunft lebe ich. Und ja, die neue Ektomorph Reborn.
Um sie dann ganz schnell wieder zurückzuschieben ins Regal.
Bei anderen Ektomorphen würde ich da mitgehen, bei der neuen Reborn gar nicht. Das ist echt eine der Überraschungen des Monats gewesen für mich, weil Ektomorph gar nicht mehr so klingen, wie man von Ektomorph erwartet, dass sie klingen, nämlich wie langweilige Sepultura, sondern sie klingen auf einem Metallica.
Nee.
Naja.
Die haben Machine Head gehört plötzlich.
Machine Head, findest du? Ich habe da viel Metallica, Master of Puppets Anklänge rausgehört, ohne natürlich die Qualität von Master of Puppets und die Songs von Master of Puppets zu erreichen, klar, bla. Aber in meinen Ohren war das auf einmal Metallica Thrash Metal mit echt vielen Elementen.
Na toll.
Ja.
Welch eine super Überraschung.
Naja. Könnte schlimmer sein, oder? Es hätte auch ein weiteres generisches Groove-Metal-Ektomorph-Album hätte
deswegen,
werden können.
Also, Ektomorph waren ja so zu Beginn, ich weiß nicht, zweites Album war das, glaube ich. Wo ist denn I Know Them drauf? Also, I Know Them. I Know Them, I Know Them, I Know Them, I Know Them. Super, super Platte. Und dann hat er auch auf dem Konzert immer Festival, Wacken, Summer Breeze war es, genau. Hat er dann von oben nach unten gezeigt und so, Moospit, I want to see a Moospit. Also mega geil. Er hat auch dieses Ungarisch-Englische soweit so aus so als Trademark ausgebaut, was ich ja echt ganz smart finde. Ich finde auch ganz smart, dass er so die perfekte Sepultura-Kopie hingelegt hat über die Jahre hinweg. Das finde ich auch ganz nett. Und dass er jetzt halt, klar, ich meine, für die Zielgruppe ist das alles völlig in Ordnung. Und dass er jetzt ein bisschen mehr Metallica, Machine Head, sonst wie klingt, ist legitim.
Ist legitim und tut der Band gut. Also das ist ein für Ektomorph-Verhältnisse erfrischendes Album. Das Hören und Entdecken hat Spaß gemacht. Fand ich so. Nicht so viel Spaß allerdings wie das neue S-Fix-Album, wo schon der Albumtitel einfach alles gewinnt. Necrozeros. Super.
Das Todes, ich lass mich von dir. Genau, du musst jetzt immer hier die Platte nämlich ankündigen, weil letztes Mal hast du mich in die Irre geführt mit der
mit der Terror, neuen Platte von. Die es gar nicht gab. Dass
aber
das hast du schon früh selber gemacht. Das
sind die Irre. Die Hörer haben zumindest mitbekommen, dass es irgendwas Neues von Terror gab.
Irgendwann.
Necrozeros.
Necrozeros. Was für ein Wort. Sehr geil. Es handelt sich, wie man dem Interview und zum Heft auch entnehmen kann, um ein planetenverspeisendes Wesen. Das Wort ist ja auch eine Mischung aus Tod und dem Rhinoceros, also ein totes Nashorn, das Planeten frisst. Super.
Es klingt schon ein bisschen nach John Schaffer, wenn ich ehrlich
bin. Schon, oder?
Aber das ist schon mehr die Mucke, die mich dann irgendwie antörend. Das ist schon ordentliches Brett, schön auf die Fresse, schön runtergestimmt, alles gut.
Ja, total. Zumal es S-Fix auch immer wieder schaffen, so geil runtergestimmt und brutal zu sein, aber auch dabei Raum für Melodie und für Groove zu lassen, echt geile Songs zu schreiben und nicht nur John Schaffer-mäßige Science-Fiction-Weltenfress-Aliens loszulassen, sondern so komplett thematisch alles aufzumachen. Von dem Planetenverspeiser über tatsächlich Krieg, über eine chinesische Hungersnot bis zum Schönheitswahn in dem Song Botox Implosion. Geiler Song. Da nimmt man thematisch viel mit und hat dann während des Albums auch so ein schönes Auf und Ab. Es geht jetzt nicht nur um Tod und Krieg, sondern du kannst bei Botox Implosion und beim Necrozeros auch mal irgendwie herzhaft lachen, weil es so absurd ist einfach. Das schaffen ja auch nicht viele Death-Metal-Bands und viele Death-Metal-Alben, wirklich so thematisch sich breit aufzustellen, so viel Spaß zu machen. Bei allem Tod und aller Zerstörung. Die S-Fix
und das nach so langer Zeit immer noch.
Auf jeden Fall. Und auf so einem hohen Niveau und dabei aber so unverkrampft klingen. Das finde ich bei S-Fix auch immer sehr faszinierend, dass das einfach so, ja, wir haben mal wieder ein Album geschrieben, das ist übrigens fett und großartig, aber fiel uns ganz leid. Das hört man immer
so
an.
Das heißt Necrozeros.
Das heißt Necrozeros. Vielleicht der Songtitel des Jahres.
Ja, der nächste Songtitel ist nicht unbedingt der Songtitel des Jahres, nämlich das neue Album von Therion oder Therion, wie einige sagen. Leviathan war ja schon das Album von...
Was? Leviathan? Was auch immer. Ich würde sagen Therion und Leviathan.
Ich würde sagen, genau, ich sage Therion und Leviathan. So hieß ja schon das Album von Mastodon. Also schon mal... Abzug in der B-Note.
Und in der C-Note, weil das Albumcover ist auch geklaut. Das sieht nämlich aus wie ein altes von Amon Amarth.
Aber dennoch muss man sagen, dass Christopher, der Bandleader, Mastermind, Chef von Ganzen, es immer wieder schafft, ein orchestrales Epos hinzulegen, was seinesgleichen sucht. Also er ist wirklich bis ins Detail verliebt, ist er seit Jahren, gehört er für mich dazu, dass wenn es jemand richtig kann, dann er.
Ja, nach den Abzügen in der B- und der C-Note meine ich auch, ja, die A-Note gewinnt total, weil das Album ist klasse, großartig. Gerade nach den sehr experimentellen letzten beiden Alben, Antichrist Superstar, dieses überbordende Musical auf zwei CDs und davor noch Le Fleur du Mal, wo sie französische Chansons gecovert haben.
Ja, aber das ist genau das, was er braucht.
Das ist genau das, was er braucht. So spinnen, experimentieren, sich weiterentwickeln. Was die Fans aber gebraucht haben, war genau das Album, wo er eben genau das nicht macht, sondern genau das gibt, was die Fans wollen. So, er hat sich bewusst gemacht, was sind eigentlich unsere beliebtesten Songs und warum, und hat quasi ein neues Best-of geschrieben. So, das Album klingt jetzt wieder nach Woven, nach Dejeel, genau, nach Lemuria und Sirius B. So nach den beliebtesten Alben, mit denen die Band explodiert ist, groß geworden ist, wo die Fanfavoriten drauf sind. Großspurig, wie du sagst, ist super detailliert, super kleinteilig, dabei aber mega eingängig, wahnsinnige Melodien und toll arrangiert. Und wirklich halt Songs, die auch im Gedächtnis bleiben. So Die Wellen der Zeit, deutscher Titel, das ist so eine pompöse Ballade, finde ich super, mit Marco Hietala, ex-Nightwish, muss man leider sagen. Der Song Tuonela ist auch großartig. Nocturnal Light ist mir auch noch im Ohr geblieben, mit tollen Chören und wunderbaren Melodien. Echt, da haben Therion mich mit abgeholt.
Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, Hietala ausgestiegen bei Nightwish, was ist denn da los? Das haben wir ganz vergessen.
Das haben wir ganz vergessen vor lauter Iced Earth, ja. Kurz gesagt, so wie es klingt, Depression.
Du hast ja gelesen, was er geschrieben hat, genau.
Ja, Depression plus Corona-Lockdown und damit einhergehende Unsicherheiten plus Unzufriedenheit mit der Musikbranche, was von Musikern verlangt wird, was ich glaube, Plattenfirmen und explizit Tourveranstalter, glaube ich, hat er vorgeführt, was die für Margen haben und was die von Musikern mittlerweile wollen, hat er keinen Bock mehr drauf und zieht sich darum wohl komplett aus der Öffentlichkeit zurück, so wie er das formuliert hat, und hat dabei auch nochmal über seine Depressionen gesprochen, von denen ich gar nicht wusste, ehrlicherweise, aber gut, von wem weiß man das schon. Super schade, weil er schon seit immer ja festes Element bei Nightwish auch war. Ich seine Stimme da super fand. Bei seinen Solo-Alben, muss ich ehrlicherweise sagen, war mir nur seine Stimme dann zu viel. In dem ganzen Nightwish-Brimborium fand ich ihn perfekt aufgehoben. War natürlich auch menschlich wichtiger Teil der Band. Schade. Und die Band muss sich auch beeilen, Ersatz zu finden, weil sie ja, ich glaube, im März Live-Auftritte, Online-Live-Auftritte plant und da schnell ein Ersatzmann, sofern er natürlich ersetzt werden kann, heranholen muss.
Ich würde auch sagen, also wenn der muss erstmal vernünftig ersetzt werden, er wird auf jeden Fall fehlen, und ich hoffe natürlich, dass er seine Depression, dass er die Krankheit in den Griff kriegt. Da wünsche ich ihm alles Gute für, und ansonsten, ich sag mal so, jetzt auf die geschäftliche Seite zu schauen, Promoter verlangen zu viel Geld und Plattenfirmen etc. Also das ist natürlich im Falle von Nightwish jammern auf extrem hohem Niveau. Sag ich mal, das ist ein Grund, aber er ist ja mehrere Jahre auch ganz gut damit gefahren. Ne? Aber trotzdem, ich bin gespannt, ob da nochmal musikalisch auch von seiner Warte aus was kommen wird.
Ist ja nicht auszuschließen, wenn er sich ein bisschen zurückgezogen hat, sich geerdet hat, wieder selber mit sich klarkommt, in seiner eigenen Geschwindigkeit was zu starten. Ich würde mich darüber freuen, wieder von ihm zu hören. Bis dahin hat man das Therion-Album mit seinem Gastauftritt, natürlich.
Ja, genau. Und da hatten wir jetzt schon ausgiebig darüber gesprochen. Dann kommen wir mal zum nächsten. Wir haben ja noch zwei Releases, über die wir sprechen wollen. Und zwar Quitraven, welcher Rabe ist das? Welcher
Quitraven? Der Rabe, der aufhört. Nein.
Mit dem am Quit, ist das nicht dieses Bezahl-Dingens von der Sparkasse? Egal. Quitraven von Vadruna. Und zwar muss ich sagen, dass ich die so in den letzten Jahren ein bisschen aus den Augen verloren hatte. Also die Anfänge von einer, als es die Band noch nicht so richtig gab, habe ich alle mitverfolgt, und auch wie er als Solo-Typ anfing, die eigenen Instrumente zu basteln. Da habe ich ihn auch in Norwegen des Öfteren getroffen, noch bevor wirklich es Vadruna gab. Dann fing er mit dieser Band an, dann hat er mir die ersten Songs damals vorgespielt. Und da muss ich sagen, da war ich ja mega, mega begeistert, weil ich sowas lange Zeit nicht mehr gehört hatte, wenn überhaupt. Also das war schon wirklich, dann habe ich nur gedacht, das ist alles total toll, und er ist so ein Idealist mit all dem, was er da tut, und er hat so viele Ideen. Das kann aber nur einen begrenzten Zirkel von Leuten interessieren, und das ist ja zum Glück nicht so, sondern es ist ja schon so in den Mainstream vorgestoßen, sag ich mal. Er hat schon mehrere Millionen Hörer, auch auf Spotify. um einen der Dienste hier zu nennen, habe ihn dann so ein bisschen aus den Augen verloren und muss sagen, dass ich den Quidraven, dass ich das schon in Hinsicht auf Vardruna mal wieder sehr erfrischend fand. Das, ich habe mir das angehört, finde es echt. Doch, er macht diese nordische Mythologie, Weltmusik, selbstgebaute Instrumente, Chöre, orchestrales, super Ding. Das macht er in Perfektion.
Und wo du schon sagtest, Mainstream, da sind Vardruna natürlich aus diesem ganzen Genre mit die größten, haben ja auch schon Soundtracks für Videospiele und Serien, glaube ich, geschrieben. Ja. Sind da also auf jeden Fall Vorreiter. Und obwohl ich zugeben muss, das ist jetzt kein Album, das ich mir zu Hause auflegen würde, weil ich einfach nicht mehr so viel Met trinke wie früher. Und
dieses Hypnose. Zu Hause.
Ja, richtig, zu Hause nicht mehr so viel Met trinke
wie früher. Seitdem trinkst du Met nur noch präsent im Büro.
Ja, wenn ich wieder ins Büro komme. Nee, da steht der gute Gin. Met ist nach wie vor ein Festivalgetränk eher. Und da mag ich Vardruna auch. Auf Festivals oder bei Live-Shows, wo dann auch noch der visuelle Faktor dazukommt. Die bauen ja auch immer eine sehr faszinierende Show dazu auf. Und dieses meditative Schlagzeug und die rituellen Gesänge und das Getrommel und Geflöte, finde ich das super. Zu Hause brauche ich das nicht, aber trotzdem, Fans wird es abholen, es steckt wieder super viel drin. Allein welche Instrumente er dafür wieder gebaut oder sich besorgt hat. Ich habe selber jetzt aus unserer Story auch viele neue Instrumentennamen gelernt. Die Trossinger Leier beispielsweise, aus dem Jahre 500 in Trossingen zunächst hergestellt worden.
Auch mein Lieblingsinstrument.
Ja, nicht wahr? Jetzt unser aller Lieblingsinstrument.
Auf jeden Fall.
Ja, für Live-Darbietungen wunderbar geeignet. Und tatsächlich war Vardruna auch aus diesem ganzen Kosmos eine der Bands, mit denen ich am meisten noch anfangen kann oder die mir am meisten geben, wohingegen Heilung ich einfach nur verstörend fand.
Ah, ich wusste, dass du es sagst. Das ist ja auch das ist ja auch so ein bisschen diese Diskussion zwischen den Fans oder die Rivalität Heilung, Vardruna. Ich habe beide Bands live gesehen. Ich finde, Heilung ist ein bisschen mehr Hokuspokus, ein bisschen mehr Theater, aber trotzdem auch interessant, ein bisschen langweiliger. Aber ich weiß, dass ihr mich jetzt alle ans nächste Kreuz nageln werdet, aber wenn ich wählen müsste, muss ich ja zum Glück nicht, wenn ich wählen müsste, würde ich Vardruna wählen. Nicht so, weil... Ja, Vorreiterrolle kann man natürlich immer sagen. Also es gibt ja immer Bands, die irgendwie was vorgemacht haben angeblich. Und aber dennoch muss ich sagen, dass ich halt einfach ja das noch ein Stück authentischer finde als Heilung. Was ich aber auch von der Theatralik und von der Aussage und von der Show her und von all dem auch live auf jeden Fall spannend finde auf Platte. Naja. Da höre ich dann vielleicht doch mal lieber S-Fix zwischendurch.
Oder vielleicht Nervosa mit ihrem neuen Album Perpetual Chaos.
Nö.
Das ebenfalls. Dann halt nicht. Ja, fertig. Danke. Tschüss.
Ja, tschüss.
Erscheint ja, auch heute die Frischmittel-Damen. Mittlerweile nach fast kompletter Neubesetzung, brasilianisch, spanisch, italienisch, griechisch. Klingt nicht nur nach einem tollen kulinarischen Wochenende, sondern klingt auch fett. Mit Diva Satanica jetzt am Mikrofon, die dem Ganzen nochmal ein bisschen auch einen anderen Klang verleiht. Sie klingt ein bisschen wie so eine Mischung aus Alissa Weidglutz von Arch Enemy und Larissa Stupa von Venom Prison. Sowie finde ich das ganze Album ein bisschen moderner klingt als die vorherigen Nervosa-Alben, die ja sehr... Ja,
ein bisschen heftiger auch. Bisschen
heftig. Aber bisschen du kennst auch, ja. Ja, richtig.
Du kennst doch diese Imbissketten, die griechisch, indisch, chinesisch, vietnamesisch, italienisch anbieten.
Ich erinnere mich mit Freuden an den guten Italiener-Pizza-Mexikaner, den es mal am Meriendamm gab, wo Kollege
Beckmann
sein Bier getrunken hat.
Aber es gibt einen Grundsatz, bei dem darfst du niemals bestellen. Weil die können nichts richtig. Die können alles, aber nichts richtig.
Das ist richtig. Schon Döner und Hamburger gleichzeitig anzubieten, ist schwierig. Man sollte sich auf das konzentrieren, was man kann. So machen wir es ja auch.
Richtig. Und bei Nervosa, warum auch immer sich die Urbesetzung komplett irgendwie zersplittet hat und alles neu zusammengesetzt worden ist. Gleiche Frage war bei Thunder Mother auch bei mir. Also alle raus, einer geblieben, die Band besteht weiterhin. Ist immer so ein bisschen fragwürdig, vor allen Dingen in dem Status, in dem sich die Band dann befunden hat zu dem Zeitpunkt. Mhm. Aber ansonsten, also, Frauen machen Thrash, der, sage ich mal, qualitativ auch streckenweise wesentlich besser ist als der ihrer männlichen Kollegen, muss man dazu sagen. Es bringt frischen Wind, es ist extrem, es macht auch Spaß. Das am Anfang, was ich gesagt habe, dass ich das nicht höre, das war ein Witz natürlich. Also, um das mal hier festzustellen. Kannte die Band auch schon, bevor sie bei Napalm unter Vertrag waren?
Natürlich, das Demo war am besten.
Ja, No Life Till Leather. No Life Till Nervosa. Nee, das meine ich jetzt. Erzähle ich mal einen Schmank.
Erzähl doch, wie hast du sie kennengelernt?
Aus meiner Jugend, ja, online natürlich. Ach so, irgendwie. Und gehört. Und dann, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die A&Rs dieser Plattenfirmen da draußen mich abhören und plötzlich sind dann die Bands irgendwie unter Vertrag.
Und das noch bevor du den Podcast hattest. Wahnsinn.
Was, bevor es die Band überhaupt gab?
Auch das.
Ja,
guten Riecher gehabt. Die Band ist ja auch aufsteigend, weil du meintest, komisch, dass sich die Besetzung so schnell ändert bei so aufstrebenden Bands. Wahrscheinlich ist es gerade das. So, die Bands werden auf einmal professioneller, müssen mehr machen, müssen sich in bestimmte Richtungen entwickeln, haben vielleicht bestimmte Zwänge, was Album-Releases, Touren, ja gut, gerade nicht.
Ja, Leute angeht. Haben feste Arbeit, Kinder, Familie, ja. Die können halt nicht.
Ja, wahrscheinlich sind das alles Faktoren. Plus natürlich bei jungen, frischen Bands, vielleicht kennen die MusikerInnen sich auch noch nicht so gut und lernen dann erst auf den ersten zwei Touren, dass man 3 Monate am Stück in einem kleinen Bus dann doch nicht so gut miteinander kann. Vielleicht sind auch das immer Faktoren, die dann damit reinspielen. So
wenn
oder
man
so,
im der Bus Bands fährt. Hat.
wenn der Bus fährt. Oder wenn man einen Bus fährt.
Im Augenblick, wenn man überhaupt einen Bus hat. Also Busfahren für eine Newcomer-Band, das gehört sowieso verboten. Eigentlich müsste jede Newcomer-Band erstmal eine Van-Tour machen. So 35 Daten quer durch Europa. Und dann, wenn sie dann noch bestehen, dürfen sie auch einen Plattenvertrag kriegen.
Das klingt gut. Wir schlagen das mal den führenden Labels vielleicht vor, als Feuerprobe für zukünftige Signings. Das würde uns vielleicht viel Schund
aber ersparen. Aber Essential Media ist ja jetzt demnächst Platz, weil wenn die Iced Earth und Demons and Wizards beides rausschmeißen, dann ist ja Platz für neue Signings, oder?
Absolut.
Hallo Essential Media.
Wir empfehlen.
Ich bin dafür, dass wir uns mehr Freunde machen durch diesen Podcast. Was hältst du davon?
Dann hören vielleicht
ein paar mehr Leute zu.
Noch mehr Leute, noch mehr Freunde. Ich kann nicht mehr. Ich komme jetzt schon nicht hinterher, allen zum Geburtstag zu gratulieren.
Was? Alle zum Geburtstag
zu gratulieren? Geburtstag, hast du zu viele Freunde, die Geburtstag.
Du hast gerade gesagt, du hast gesagt, alle zum Geburtstag zu gratulieren.
Herzlichen Geburtstag zum Geburtstag. Was? Darüber macht man keine Witze.
Ich weiß jetzt schon, dass du das wieder den Marlon rausschneiden lassen willst, aber Marlon, the mighty man, Metal Marlon, das darfst du nicht rausschneiden. Auch der Herr Kessler darf hier ruhig sein braunes Gedankengut unterbringen.
Und seine schlechten Witze. Irgendwann.
Seine verschwurbelten Ansichten auf die. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo uns wieder Dreck labern.
Schluss jetzt sollten wir vielleicht aufhören zu sprechen. Ich muss weg.
Nee, du musst nicht weg, weil ich werde jetzt noch kurz meinen Talkgast ankündigen. Also, das längste Gespräch in der Reihe des Metal Hammer Podcast ever. Ich weiß nicht, was wir noch irgendwie rausgeschnipselt haben. Es waren rund 70, 80 Minuten, die ich gesprochen habe. Und zwar nach den ganzen Mainstream-Superstars, die wir hatten, Doro, Klaus Meine, Wolf Hoffmann, Hansi Kürsch, haben wir jetzt in der 5. Folge einen richtigen Underground-Macher, eine Underground-Koryphäe. Und zwar habe ich mit Ulf Theodor Schwadorf, seines Zeichens Mastermind von Epyrium, Mitmusiker, Komponist, Texter etc., Gitarrist und Sänger von The Vision Bleak, Son of the Sleepless, absolutes Mastermind dieser Band, Nöck, Nachtmar, Produzent, Engineer, Fotograf, Er hat Bands produziert, wie die auf dem Index stehen, haha, lustigerweise, wie Eisregen. Er hat Alcest produziert, er hat Dornreich produziert, er besitzt ein eigenes Studio, er ist ein Multi-Instrumentalist, er ist die perfekte Inszenierung eines hundertprozentigen Künstlers, der sich im extrem Black Folk Metal zu Hause fühlt. Er liebt die Naturmystik und er hat unfassbare, spannende, interessante Ansichten, Geschichten zu erzählen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es war ein richtig, richtig gutes Gespräch. Ulf Theodor Schwadorf, wundert euch nicht, dass ich ihn Markus nenne, weil er möchte auch gern Markus Stock genannt werden. So heißt er nämlich wirklich. Ich freue mich drauf, dass ihr jetzt hören werdet, was dieser Mann zu sagen hat. So, liebe Freunde, herzlich willkommen bei der nächsten Ausgabe des Metal Hammer Podcast Maximum Metal. Heute bei mir im so-called Studio eine Underground-Koryphäe oder vielleicht auch nicht. Er ist, ich kann es gar nicht alles aufzählen, Musiker, Songwriter, Texter, Komponist, Produzent und auch Fotograf. Begrüßt mit mir und ich sage hallo, Markus Stock, besser bekannt als Ulf Theodor Schwadorf von Empyrium, The Vision Bleak, Son of the Sleepless, Nöck, Nachtmar, etc., etc. Ich weiß gar nicht, was man alles nennen muss. Markus, herzlich willkommen.
Hi, hi. Ich hoffe, dir geht's gut.
Alles bestens, weil du ja jetzt da bist.
Sehr gut.
Wir haben uns überlegt, dass wir haben ja so viele große Namen jetzt im Podcast gehabt, also Klaus Meine ganz oben, Doro ganz oben, Accept, Blind Guardian etc. Wir wollen jetzt mit einer Underground-Koryphäe mal sprechen, was eigentlich so im deutschen Metal, Düster, Black Metal, Folk Metal, Dark Metal, Underground so los ist, weil du bist ja dabei seitdem du denken kannst. Du hast angefangen, wenn ich das richtig recherchiert habe, also in den Büchern steht es mit 14 Jahren. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, klar. Also ich kann mich sehr gut noch daran erinnern. Also ich habe sogar noch früher angefangen, aber das waren damals so die ersten musikalischen Schritte, die man gemacht hat. Die waren natürlich nicht wirklich erwähnenswert, aber trotzdem relativ interessant. Ich habe, glaube ich, so 88 müsste das gewesen sein, angefangen Schlagzeug zu spielen. Damals wirklich wie das totales Klischee mit auf Persil, alten Persil-Dosen rumgetrommelt und Topfdeckel von der Decke runtergehängt. Und bis meine Eltern dann Erbarmen hatten, mir ein richtiges Schlagzeug gekauft haben. Und damals habe ich dann angefangen, mit Leuten aus meinem Dorf, in dem ich groß geworden bin. Also mein Schlagzeug stand dann in dem Schlafzimmer meiner Eltern und da habe ich dann mit Leuten geprobt, haben wir so Sachen wie Metallica For Whom the Bell Tolls oder Slayer Hell Awaits gecovert. Interessant ist, dass ich damals so 10, 11 war und die Leute, mit denen ich da zusammen Musik gemacht habe, die waren schon 18. Also wirklich vollkommen bizarr. Der eine ist schon Auto gefahren. Und das vielleicht war ich schon immer so ein bisschen frühreif, weil ich drei ältere Brüder habe und da kam auch der Kontakt zu den Leuten zusammen. Es war damals im Dorf schon so eine intakte Metal-Szene, sag ich mal.
Aha,
ne?
Ja.
Und da hat man sich dann getroffen und dann hieß es, ey, der kleine Stock, ey, der kann Schlagzeug spielen. Ey, und da sogar so Double-Bass-Pedal und was der da macht, ist der Hammer und so. Und, ne? Also da fing das an, zu Ende der 80er, aber dann mit Empyrium wurde es eigentlich ernst, ich sag mal, 94. Mhm. Und vorher gab es die Vorgängerband Impurity, Das war so 92, 93, genau.
Aber wie hast du dann, ich meine, du hast gerade schon gesagt Metallica und wenn ich so an Dorfjugend mich erinnere, kenne ich ja auch von mir, das waren dann so die gängigen Metal-Bands. Also wie kam es aber dann, dass du dich, sage ich mal, für die düsteren Varianten irgendwie begeistern konntest und ganz andere Musik als so eine typische Dorfjugend eigentlich gehört hast?
Ich kannte, also ich war schon immer angezogen von dieser düsteren Aura und von Okkultismus in meiner Jugend und natürlich auch Satanismus und was sich dann später ein bisschen gewandelt hat, aber fasziniert hat mich von Anfang an zum Beispiel, also ich habe angefangen wie fast jeder Metal zu hören mit Maiden. Mhm. Und für mich war da die Initialzündung, als ich bei meinem Cousin in den Platten so gewühlt habe, das war vielleicht so 6, 87, und Number of the Beast rausgeholt habe und das Cover gesehen hat. Und das hat mich sofort, hat es in mir was ausgelöst. Ne?
Ja.
Und ich habe ihn dann gefragt, ob er mir die Platte mal ausleihen kann, ne? Und habe die mit heimgenommen, habe es mir auf Kassette überspielt, B-Seite. Hatte ich jahrelang gedacht, dass die Platte mit Number of the Beast anfängt und nicht mit Invaders, weil ich mir es falsch rum überspielt hatte.
Ja,
ne? Und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich das geschnallt habe, dass Maiden nicht mit Number of the Beast, mit dem Hammer-Song anfangen, ne? Sondern mit Invaders, eigentlich dem schlechtesten Song auf der Platte vielleicht. Und so hatte ich dann diese ganz klassische Entwicklung irgendwie von Maiden, dann kam irgendwie Metallica, Anthrax, dann kam irgendwie Slayer, Sepultura. Dann kam die Death-Metal-Szene, Morbid Angel, Entombed, Dismember und dann eben der Black-Metal. Und beim Black-Metal war es dann wirklich so, als die Underground-Szene damals so, das dürfte so auch so 92, 93 gewesen sein, als die sich so von diesem Death-Metal-Underground in den Black-Metal-Underground so ein bisschen gewandelt hat, war dann auch die Szene, in der ich mich so richtig heimisch gefühlt habe. Also nicht, dass ich vorher das nicht so war, aber beim Black-Metal habe ich gemerkt, das ist eigentlich genau das, was ich auch ausdrücken möchte mit Musik.
Mhm. Mhm. Kannst du das, wenn du sagst, es ist genau das, was du ausdrücken willst, ich meine, ich weiß, es ist immer kompliziert und man spricht mehr durch die Musik, kannst du das in Worte fassen, was das ist?
Ja, also beim Black Metal habe ich zum Beispiel das erste Mal gespürt, dass, also es gibt mehrere Sachen, natürlich eine gewisse romantische Verklärung in der Musik, ne? Und es geht nicht jetzt so sehr um die technische Fähigkeit der Musiker, sondern eher um das, was in der Musik drinnen ist, also der Kern der Musik, die Atmosphäre, ne? Die man, dass man Bilder heraufbeschwören kann mit Musik, ne? Also was wirklich, wenn man es mal genau nimmt, was wirklich romantisches Denken ist, ne? Und zu dem, was mich an der Black Metal Bewegung damals auch komplett fasziniert hat oder was ich bis heute eigentlich finde, was ganz wichtig ist, dass Künstler und Musik voneinander getrennt wurden, ne? Also das Werk war das Wichtige, ne? Und ja, nicht der Künstler. Also deswegen auch die Pseudonyme und Corpse Paint und, ne? Und früher in den 80ern war es ja so irgendwie genau das Gegenteil, ne? Der Rockstar und das ist eigentlich was, wo ich mich bis heute irgendwie so als, eigentlich eher so als Studio-Tüftler und als Komponist, wie ich mich sehe, finde ich das eigentlich auch immer noch so, dass für mich das musikalische Werk das Wichtige ist und wonach man beurteilt werden sollte, ne?
Ja, aber hast du nie so das Verlangen gehabt, wenn du schon jetzt hier, sag ich mal, von den ganzen, von den Hardrock-Glamour-Erfolgstypen sprichst, hast du nie denn das Verlangen für dich selbst gehabt, wenn du auf der Bühne stehst, dass die Leute vielleicht nicht nur das musikalische Werk sind, sondern dass die dich auch sehen, dass die dich anhimmeln, dass die dich gut finden, weil du halt das so gemacht hast? Das hast du...
Hey, ich meine, in gewisser Weise schmeichelt es natürlich schon dem Ego, wenn jemand, das gibt's keine Frage. Aber trotzdem muss ich sagen, auch schon in meiner Jugend hatte ich eigentlich nie so den Traum von mir, mich so zu sehen auf einer Bühne, wie ich irgendwie Gitarrensolos nudel oder so und mir die Frauen zu Füßen liegen, weißt du? Sondern ich hatte eigentlich immer diesen Instinkt, ich möchte Künstler werden. Ne? Ich möchte mir so ein Leben schaffen, wo ich in so einer Nische vielleicht lebe, auch so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft und meine Ruhe habe. Ne? Weil ich muss auch sagen, mich hat Schule wahnsinnig angekotzt, dann habe ich später auch eine Ausbildung angefangen, die abgebrochen.
Das wollte ich dich noch fragen nach der Ausbildung, das hast du nämlich mal erzählt.
Genau, also ich war auch in der Schule absolute Katastrophe. Ich bin von einer Schule in die nächste und rausgeflogen und so weiter. Also ich war da ein bisschen, hat schon sehr früh eigentlich wahrscheinlich, weil ich mich auch so stark mit Musik beschäftigt habe und sehr früh schon gewusst habe, dass das mein Lebensweg ist, habe ich die Schule ziemlich früh für sinnlos abgetan und dann eben eine Ausbildung angefangen. Und die habe ich eigentlich angefangen, meinen Eltern zuliebe, mehr oder weniger, weil die sich halt Sorgen gemacht haben. Klar, der Junge, aus dem wird nichts, ne? Die typischen. Und habe die aber dann nach einem Dreivierteljahr abgebrochen und habe mich dann sehr früh, also ich war damals, wie alt war ich? Das war 97, also 19. Dann dazu entschieden, beruflich Musik zu machen und das Studio eben zu gründen und dadurch mein Geld zu verdienen. Also diese Szenen nach einer Unabhängigkeit, die funktioniert außerhalb von diesen gesellschaftlichen Zwängen irgendwie, ne? Und gleichzeitig, dass ich mich wirklich auf das eigene Musizieren und eigene Erschaffen von Kunst eben konzentrieren kann.
Also ich meine, so wie ich dich kenne, du bist ja auch, also du hast diesen Weg dann auch konsequent verfolgt und obwohl man dich nicht wahrnimmt, ich sage jetzt mal so, wie es ist, man nimmt dich nicht wahr, trotzdem bist du immer beschäftigt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin immer, ich brauche das auch, ich brauche diese Beschäftigung auch und wenn ich mal nicht beschäftigt bin, dann beschäftige ich mich wieder mit was anderem. Also ich brauche ständig diese geistige Beschäftigung auch. Und ich liebe es auch, neue Dinge zu erlernen. Und ich glaube, das ist im Endeffekt auch das, was, deswegen spiele ich so viele Instrumente, interessiere mich so für Fotografie, für Studiotechnik. Also es ist mir eigentlich, es gibt für mich nichts Schlimmeres, wie wenn man eigentlich mein Kopf stillsteht. Ne? Also so viele Leute sagen dann, ja, sie brauchen die, obwohl das habe ich natürlich dann auch, wenn ich in die Natur gehe. Ne? Da brauche ich das, da merkt man dann, dass man das auch wirklich braucht. Aber ich bin jemand, der ständig irgendwie geistige Beschäftigung braucht und immer neue Dinge lernen will. Also, ne?
Was ist das Letzte, was du so gelernt hast?
Das Letzte, was ich gelernt habe, also ich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit Fotografie. Ne? Also ja. Und ich bin jemand, Leute, die mich gut kennen, wissen, wenn ich sage intensiv, dann stimmt das. Ne? Also ich gehe dann bis ins letzte Atom oft. Ne? Und jetzt gerade, ich meine, für Studiosachen und sowas interessiere ich mich natürlich immer. Und man lernt ja nie aus, egal bei was. Ob das jetzt Musik schreiben ist, fotografieren, Musik produzieren. Es gibt immer wieder neue Dinge, die man lernt und sich mit auseinandersetzen kann. Und also für mich ist das ganze Leben ist natürlich ein einziger Lernprozess. Und das ist das Schöne auch dran. Ne? Also der alte Spruch, der Weg ist das Ziel, ne? Da ist schon viel Wahres dran, meiner Meinung nach.
Ja. Wenn du sagst, ich meine, du hast dich ja dann dem kompletten klassischen Weg, Schule, Ausbildung, Studium, was auch immer noch kommt, das hast du einfach alles links liegen lassen und hast dich, sage ich mal, eigentlich vorbildlich selbst geschult und selbst erzogen und selbst gebildet.
Genau.
Dann gehe ich auch davon aus, dass du, obwohl du keinen Bock, sag ich mal, hattest auf schulische Ausbildung, dass du selbst viel gelesen hast, dich für Bücher interessiert hast, etc.
Genau. Ich meine, das ist ja alles bei mir in der Zeit passiert, als es das Internet als, ich sag mal, als Wissensressource noch nicht so gab. Ne?
Ja.
Also ich habe damals alles über Magazine, Bücher. Und dann in den späten 90ern kamen dann so die ersten Internetforen, da gab es dann sowas wie, also jetzt gerade was so Studiotechnik angeht, sowas wie Gearsluts, da bin ich glaube ich Mitglied seit 2000 oder so, ne? Oder 99, also das Forum existiert eigentlich. Also viel in Foren diskutiert und ich finde diese Forenkultur auch noch immer mit das Schönste im Internet eigentlich. Ne? Also anders wie jetzt Social Media, wo sich alle die Köpfe einschlagen, gab es in Foren natürlich auch teilweise, aber es war für mich immer so eine geniale Ressource, Dinge in Erfahrung zu bringen. Ne?
Das ist ja, ich meine, heutzutage ist ja so, wenn du irgendwie was, sag ich mal, du weißt nicht, wie du den Schrank aufstellen sollst, dann schaust du halt irgendein Videotutorial, oder wie auch immer das heißt, an und du weißt, wie es funktioniert, weil du findest ja alles zu allem.
Genau.
Glaubst du denn, dass das vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass die Leute heutzutage, also die Jugendlichen, jetzt sag ich mal, die 17, 18, 19-Jährigen, so wie du damals warst, dass die sich gar nicht mehr so entwickeln könnten, wie du das damals gemacht hast?
Ich glaube, dass das Wissen ist natürlich ständig und überall erhältlich und ähnlich wie die unglaubliche Menge an Musik, Filmen, was man die ganze Zeit konsumieren kann, ist so groß, dass viele Leute einfach nicht mehr wissen, worauf sie sich konzentrieren sollen. Ne? Mhm. Also die Zerstreuung ist einfach unglaublich groß. Das merke ich auch, wenn ich heute mit jungen Bands an Musik arbeite. Diese Unfähigkeit, die oft da ist, Entscheidungen treffen zu können. Ne? Mhm. Also ich mache jetzt das und das ist jetzt richtig. Und so machen wir weiter, gut, passt, abgehackt. Ne? Du hast immer wieder die Möglichkeit, durch das digitale Zeitalter nochmal ranzugehen und nochmal was machen und einen Tag vor Pressberg ist die Hi-Hat vielleicht doch zu laut. Ne?
Ja,
und ich glaube, diese Möglichkeit durch die digitale, sag mal, durch die neue digitale Welt, dass die Ressourcen einfach endlos sind an Wissen, die man sich beschaffen kann und gleichzeitig auch immer alles noch irgendwie nochmal änderbar ist, jetzt wie in meinem Beruf, dem Studio, ne? Oder der Musikproduktion, fällt es unglaublich vielen Leuten heutzutage schwer, sich auf eine Sache wirklich zu konzentrieren.
Aber was rätst du, also was könntest du diesen Leuten raten? Was sollen sie daran ändern?
Ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig. Ich kann es nur, ich meine, ich bin damals in der Zeit aufgewachsen, als das Internet halt noch nicht so groß war oder gerade im absoluten Anfangsstadium. Und zum Beispiel bei Musik produzieren ist es ja was, wo ich in meinem Alltag einfach merke. Also bei uns war es damals, bei Imperium, ich sag mal, die ersten Alben hatten wir auf Bandmaschine aufgenommen, ne? Also ja. 24 Spur, 2 Zoll. Den Mix analog gemacht. Du hast gewusst, wenn der Mix jetzt da runtergespielt, überspielt war auf Dat Tape damals oder sogar noch auf eine andere Bandmaschine, dann hast du gewusst, in dem Moment, der Mix ist runtergezogen, das war's. Ne? Also das ist die Entscheidung, die haben wir jetzt gemacht. Das haben wir so gut gemacht, wie es geht. Fertig. Ne?
Ja,
das ist einfach eine ganz große Hilfe auch, um für sich selbst Dinge abschließen zu können und sich auf Neues dann wieder zu konzentrieren und zu sagen, jetzt ist der Mix fertig. Okay, jetzt schreibe ich neue Songs. Ne? Und heute, ich sehe es ja bei vielen Bands, die arbeiten dann 3-4 Jahre an ihrem Album, immer mal wieder abends zu Hause 2 Stunden. Ne? Und dann bekommst du das zum Mischen. Und da ist dann auch die sich davon zu lösen, dieser Prozess unglaublich schwer für viele. Und ich glaube, das ist das größte Problem jetzt beim Musikmachen, was ich sehe in unserer Zeit, dass der Fokus so weggeht. Ne?
Und es ist alles digital, es sind alles irgendwie nur noch Dateien auf dem Computer. Die alten Imperium-Bänder, weißt du eigentlich, wo die liegen? Oder existieren die noch?
Die existieren noch, aber die sind überspielt worden. Das war damals so, man hätte das Band auch kaufen können, ne? Ja. Also, aber das war einfach, Bandmaterial war damals auch schon sehr teuer. Und wir waren ja damals eine junge Band, die nicht sonderlich viel Geld hatte und ein junges Label, das nicht so viel Geld hatte. Und die Studioaufnahmen waren schon teuer genug und dann noch irgendwie 1.000 Euro für die Bänder ausgeben oder so, das war dann zu viel. Und dann hat er eben immer angeboten, du kannst das Band mieten und dann hast du, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang hat er das dann aufgehoben und dann irgendwann wurde es halt überspielt für eine neue Produktion. Ne?
Ja. Wo du es gerade schon sagst, also Imperium war ja auch mit der Grundstein für das Label Prophecy. Martin Koller führt nach wie vor dieses Label. Diese Begegnung war ja irgendwie auch so, ich weiß nicht, eine schicksalhafte Begegnung. Ich weiß nicht, ob du das so nennen willst, aber es hat euch für lange Zeit bis zum heutigen Tage zusammengebracht und hat euch einen Weg gehen lassen. Erzähl doch mal ein bisschen was über diesen langen Weg mit Martin Koller und Prophecy.
Also Prophecy kennengelernt habe ich kurz nach der Veröffentlichung von unserem Demo-Tape damals. Ne? Also wir haben mit Imperium 1994, 19. Dezember 1994, unser Demo-Tape aufgenommen und dann halt früh 1995 veröffentlicht, an Fanzines geschickt und so weiter für ein Review. Und das müsste dann so Mitte 95 gewesen sein, hat mich Martin kontaktiert. Also erstmal ein ganz normaler Vorgang. Er hat einen Underground Mail-Order gehabt und hat für seinen Mail-Order Tapes bestellt, ne, bei mir. Mhm. Ich glaube, das waren 25 oder 30, irgendwie sowas. Dann habe ich ihm die Tapes geschickt. Dann hat er kurz darauf mir zurückgeschrieben, er findet das Tape wahnsinnig gut. Und wenn er denn irgendwann mal ein Label gründen würde, dann wäre Imperium auf jeden Fall ein Grund für ihn, ein Label zu gründen. Dann sind wir ein bisschen weiter in Kontakt gewesen. Ne? Und dann irgendwann, ich glaube Ende 95 müsste das so gewesen sein, hat er dann eben Nägel mit Köpfen gemacht, hat gesagt, pass auf, ich möchte ein Label gründen, habt ihr Interesse mit Imperium meine erste Veröffentlichung zu sein? Ich habe mit ihm ein paar Mal telefoniert gehabt und haben gesagt, okay, wir fahren runter zu dir mal, besuchen dich und reden ein bisschen, lernen uns ein bisschen kennen. Ne? Und dann waren wir bei ihm ein Wochenende und danach haben wir, an diesem Wochenende haben wir eben besprochen, dass wir bei ihm unterschreiben, das Label gründet. Ich meine, er war damals, hat gerade Abitur gemacht, war 18. Mein Mitstreiter, der Andreas Bach damals, mein damaliger Imperium-Mitstreiter, war auch 18, ich war 16. Ne? Und da haben wir an diesem Wochenende eigentlich diesen Plan geschmiedet, der bis heute funktioniert hat. Ne? Und Prophecy haben sich dann gegründet, wir haben Winter Sunset über Prophecy veröffentlicht und das Album lief sehr gut. Und war auch dann Grundstein für weitere Veröffentlichungen bei Prophecy und genau.
Interessant. Also ist ja eigentlich auch selten der Fall, dass Personen dich so lange begleiten. Aber in deinem Fall ist es, glaube ich, mit mehreren Leuten der Fall, dass die dich über Jahre hin begleiten. Bist du so ein Typ, der diese Konstante auch bei Menschen braucht?
Ja, absolut. Also ich würde sagen, ich bin eine treue Seele. Ne? Ich bin mit meiner Frau ewig zusammen. Meine besten Freunde habe ich seit sehr vielen Jahren. Ich bin mit Prophecy schon so lange verbandelt. Also ich glaube schon, dass das irgendwo auch meine Charaktereigenschaft ist. Und ich bin eigentlich jemand, der lange braucht, um sich einem Menschen komplett zu öffnen. Hm? Aber wenn ich das mal mache, dann bin ich da auch sehr konsequent und halt an dem Menschen auch fest. Und da gibt es eigentlich wenige Dinge, wo ich jetzt sagen würde, der hat mich jetzt so enttäuscht, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich bin auch nicht so nachtragend. Also ich meine, Menschen machen Fehler und ja, kann mir ihnen verzeihen. Und wenn, wie gesagt, wenn ich mal mit jemand Freundschaft geschlossen habe und so ein Band uns verbindet, dann bin ich da eigentlich sehr, sehr treu. Ja.
Dafür ist uns auch die Zeit zu kurz, die wir hier sind.
Wie bitte?
Dafür ist auch die Zeit sonst zu kurz, die wir hier sind, sich ewig zu streiten. Oder?
Ja, absolut. Ich meine, das ist so viel Energieverschwendung. Ich meine, man entscheidet sich ja auch nicht umsonst zum Beispiel irgendwann mit jemanden zu heiraten oder mit jemandem sein Leben zu verbringen oder mit ihm Kinder zu haben oder jemanden als seinen besten Freund anzusehen. Das hat ja alles Gründe. Ne? Und dann passiert irgendwas und dann ist das ja nicht alles dann dadurch nichtig, sag ich mal. Wie bei vielen Leuten, die es dann trennen irgendwie nach 35, 40 Jahren. Ist eigentlich was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Ne? Also da funktioniere ich irgendwie anders. Ne? Da müsste jetzt schon sehr viel passieren, dass ich sage, ich verlasse meine Frau oder meine Mitstreiter jetzt, der Tobias zum Beispiel bei Division Bleak oder Thomas bei Imperium, was ja auch meine beiden besten Freunde sind, mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben oder oder Prophecy, mit denen mich so viel verbindet, scheiß auf euch, was weiß ich. Ne? Also,
aber wenn du schon sagst, Thomas und Tobias, also auf der einen Seite Imperium und Nöck, auf der anderen Seite Division Bleak unter anderem, ist das nicht besonders schwierig, mit seinen besten Freunden auch noch kreativ zu sein?
Finde ich eben nicht. Ich finde es sogar, für mich ist das was total Natürliches, weil Musik machen ist sowas Persönliches. Ich könnte mir wirklich nie vorstellen, mit jemandem Musik zu machen, den ich überhaupt nicht leiden kann. Das wäre für mich absolut unvorstellbar. Ich öffne mich ja in meiner Musik auch emotional, ne? Und möchte auch, dass jetzt zum Beispiel, wenn wir dann Gesang bei Division Bleak aufnehmen, dass Tobias das macht oder bei Imperium, wenn wir zusammen an einem Song arbeiten, das beinhaltet ja auch wahnsinnig viel Vertrauen in die andere Person. Ne? Mhm. Ich könnte mir nie vorstellen, das mit jemandem zu machen, mit dem ich persönlich nichts anfangen kann. Das wäre für mich total weird. Also wirklich, wenn man Musik zusammen macht, dann ist irgendwie, finde ich, eine Freundschaft eigentlich fast unvermeidbar. Ne?
Ja, ansonsten würdest du wahrscheinlich nicht zu deinem Ergebnis kommen, was du, hinter dem du auch stehen kannst.
Nee, genau, ja. Und man muss den anderen ja auch vertrauen, um sich überhaupt so emotional zu öffnen, ne? Also, es ist ja, also Musik ist ja ein reines Kanalisieren von Emotionen, ne? Und das kann man ja eigentlich nicht mit jemandem machen, den man überhaupt nicht aufstehen kann. Und von daher ist das bei mir, hat sich das immer so ergeben, eigentlich hat sich es immer so ergeben, dass ich so eine persönliche Beziehung zu meinen Mitstreitern aufgebaut habe. Also ich sage jetzt mal Tobias und Thomas jetzt in dem Fall. Mhm. Und wir Freunde wurden und dadurch dann dieser ganze Musikkosmos natürlich von Anfang an schon eine Rolle gespielt hat. Und dadurch dann irgendwann der Wunsch eben kam, dass man zusammen Musik macht. Ne?
Und gibt es dann trotzdem, also ich sag mal, trotz der gemeinsamen Kreativität gibt es dann viele fundiertere, ausgiebige Diskussionen oder hast du das Gefühl, dass mehr so auf einer Linie passiert?
Ne, das passiert schon auf einer Linie. Also, was natürlich auch daran liegt, dass ich mich sowohl mit Thomas wie auch mit Tobias sehr viel über Musik unterhalte und über die Belange des Lebens. Ne? Mhm. Und da einfach sehr viel diskutiert und daher von vornherein schon so ein bisschen weiß, wo die Reise dann hingehen wird, ne? Und wie man zusammen auch wächst und sich ja verändert. Menschen verändern sich ja die ganze Zeit. Und das ist auch wichtig und super gut. Also es gibt nichts Schlimmeres als so geistigen Stillstand. Ne? Aber den teilt man ja mit seinen Freunden. Auch dieses Wachsen und dieses Verändern und immer in Bewegung bleiben. Und die machen das ja mit. Ne? Ist ja so, man inspiriert sich ja da auch irgendwo gegenseitig. Ne?
Und wenn wir jetzt nochmal über Imperium sprechen. Du hast ja, also bei Imperium gibt es gewisse Einflüsse, die sich bis zum heutigen Tag, sage ich mal, durch die Bank weg ziehen. Jetzt Anfang des Jahres kommt demnächst das neue Album raus, Über den Sternen. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber wir müssen jetzt nochmal über deine Einflüsse, also deine musikalischen Einflüsse, nicht deine Einflüsse draußen, mit deinen Spaziergängen im Wald, mit den Büchern, die du gelesen hast, etc., sondern deine musikalischen Einflüsse sprechen, die Empyrium zu dem gemacht haben, was es über die Jahre geworden ist.
Ja, okay, also ich meine, es ist natürlich eine riesige Geschichte dahinter, ne? Also, aber wenn ich das jetzt irgendwie so auf kurze Nenner bringen sollte, was...
Kannst auch einen langen Nenner nehmen, ist okay.
Okay, dann nehme ich einen langen Nenner. Das hat natürlich angefangen mit meinem Interesse für Metal, ne? Also mit Maiden. Maiden ist für mich immer noch ein absoluter großer Einfluss, ne? Weil Maiden auch, was sich viele Leute gar nicht so bewusst sind, Maiden ist unglaublich folkloristisch, ne? Also in der Melodieführung ist wahnsinnig viel folkloristische Motive drin, halt nur gespielt mit verzerrten Gitarren, ne? Also für mich ist zum Beispiel Maiden eine moderne Folkband, ne? Also wenn du manche Maiden-Lines nimmst und lässt die von zwei Flöten spielen, ne, und machst eine Akustikgitarre drunter, wirst du das ganz, ganz deutlich hören. Ne?
Lass mich überlegen, the Trooper auf der Blockflöte?
Na gut, The Trooper ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber nimm Hallowed Be Thy Name oder sowas wie Dance of Death, den Song, das sind unglaublich viel folkloristische Motive drin. Ne? Mhm.
Hab ich noch nie so gesehen.
Ja. Ist bei Maiden diese Melodieführung, finde ich, ganz, ganz klassisch folkloristisch. Leichte Melancholie immer auch drin, ne? Also es ist wirklich ein großer Einfluss. Und dann später würde ich sagen, die Death Metal-Szene dann hat mich sehr, sehr beeinflusst. Also Entombed, Morbid Angel. Hört mir jetzt vielleicht bei Empyrium nicht so, aber trotzdem diese Faszination für das Düstere, und bei The Vision Bleak hört man es natürlich, ist dann ganz viel, viel eindeutiger, diese Einflüsse. Ne? Mhm. Und dann, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Black Metal-Szene, gerade die Anfänge der Black Metal-Szene mit Dark Throne, Burzum, Emperor, und dann Ulver, die für mich unglaublich wichtig waren. Ne?
Darüber, und, also über das Album Quellsanger, so heißt es, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche.
Quellsanger, genau.
Genau, ja. Das ist ja so die Blaupause für irgendwie alles, ist immer so das, was viele Leute sagen.
Also Quellsanger war einfach unglaublich, dass eine Band, die aus dem Metal-Bereich kommt, und die so jung war damals auch, so ein reifes, akustisches Album, und jeder Musiker weiß, eine E-Gitarre verzeiht dann doch ein bisschen mehr als eine Akustikgitarre. Ne? Und das so in so einer Perfektion damals schon aufzunehmen und mit so viel Atmosphäre auszustatten, war schon außergewöhnlich. Also auch schon das Debüt Bergtat war Wahnsinn von Ulver und ein großer Einfluss. Und also Ulver war schon eine Band, die für Empyrium wahnsinnig wichtig war. Aber auch, ich muss auch sagen, auch Künstler wie Dead Can Dance, die ich schon ziemlich früh kennengelernt habe, waren wahnsinnig wichtig. Lorena McKennitt, Enya, sehr, sehr wichtige Einflüsse. Und was ich jetzt komplett vergessen habe zu erwähnen, natürlich die britische Gothic-Doom-Szene. Paradise Lost und My Dying Bride. Ich meine, Empyrium, der Name ist entlehnt der ersten My Dying Bride EP. Symphonia Infernus et Spera Empyrium. Ne? Da habe ich das Wort gesehen und und meine Frau damals, oder meine, was damals meine Freundin war, so lange bin ich schon mit meiner Frau zusammen, gefragt habe, frag mal deinen Lateinlehrer, was Empyrium bedeutet. Ne? Das Wort ist genial. Ne? Das will ich als Bandname. So. Ne? Und ich denke, das Empyrium, gerade die frühen Alben, sind irgendwie eine Mischung aus dieser britischen Gothic Doom, Doom Death Szene und Bands auch wie Tiamat und norwegischen Black Metal. Ne? Und Cradle of Filth, darf man auch wirklich nicht vergessen. Fällt mir jetzt auch noch gerade brühwarm ein, weil Principle of Evil Made Flesh echt ein absolut Rieseneinfluss war.
Ja, ja, klar. Ja. Und wenn du, jetzt müssen wir noch mal kurz einen Sprung nach vorne machen. Wenn du jetzt noch mal einen Blick auf so, ich sag mal, aktuellen Black Metal etc. wirfst, das ist ja eigentlich, das hat ja mit dem, was es mal sein sollte, gar nichts mehr zu tun.
Also vieles nicht. Es gibt natürlich immer noch Bands irgendwie, auch wenn mir jetzt gerade auf Anhieb keiner einfällt. Nee, Quatsch. die diese Fahne irgendwie noch hochhalten, auch was Black Metal irgendwie ist. Und ich meine, es gibt natürlich auch diese Black Metal-Szene wie Mayhem oder Vatain, die super düster ist und satanisch. Die ist natürlich auch Black Metal, da gibt es ja überhaupt keine Frage. Ne? Aber das war immer nicht so die Art von, ich sag mal, ich habe also Mayhem zum Beispiel habe ich unglaublich gern gehört in den 90ern, aber das war für mich nie einflussreich. Ne? Es war irgendwie was, was mich fasziniert hat, weil es so unglaublich düster und negativ ist, aber ist nicht das, was ich ausdrücken möchte. Ne? Also bei mir ist in der Musik dann doch immer auch bei aller Düsterheit und Melancholie immer was Erhebendes drin. Ne? Also was, wo wir wieder bei der Romantik sind, ne? Was Lebensbereicherndes oder was Philosophisches, was du in deinem eigenen Leben mitnehmen kannst als Lebensweisheit, sage ich mal. Ne?
Was du mir erklären musst, was ich nicht verstanden habe, ist, warum hast du dich textlich vom Englischen zum dem Deutschen zugewandt über die Jahre hinweg?
Es ist ja immer eine Mischung gewesen. Ne? Also ich bin, wie soll ich das sagen? Mein Gott, wir haben angefangen mit Imperium englische Texte zu schreiben,
ne? Genau.
Weil alles damals Englisch war, ne? Und weil es auch irgendwie, natürlich ist es immer, gibt es dir auch eine gewisse Distanz zu deinen Texten, die einfacher umzusetzen ist wie in der Muttersprache. Ne? Also es ist ja so ein bisschen so ein Filter immer drin, sag ich mal, zwischen dem, was du ausdrücken willst. Wenn du es in Englisch ausdrückst, wirkt es nicht ganz so, wenn man es jetzt mal auf den Nenner runterbrechen will, nicht ganz so schwülstig, wie wenn du es in Deutsch ausdrückst. Ne? Mhm. Und diesen Filter habe ich am Anfang gebraucht beim Texteschreiben. Und ich war auch schon recht früh von englischer Literatur ziemlich beeinflusst. Also bis heute ist mein Lieblingsschriftsteller wahrscheinlich Lord Byron, ne? Englische Romantik. Und dann hat sich aber Imperium immer mehr zu diesem folkloristischen, wenn man es jetzt Dark Folk nennen möchte, hin, nicht Neofolk, das mag ich nicht, den Terminus im Zusammenhang mit Imperium, hat sich immer mehr in diese Richtung hin bewegt, ne? Und dann haben wir im Prinzip auch mit Weiland ein Album gemacht, das sich ganz konkret auf die Rhön hier, also diesen Landstrich, in dem ich groß geworden bin, bezieht. Und da war es für mich dann eigentlich nur konsequent und logisch, auch deutsche Texte zu verwenden. Und heute ist ja wieder jetzt bei Über den Sternen, bei dem Album, das jetzt im Februar dann erscheinen wird, ist es ja wieder beides. Ne? Also es gibt Über den Sternen den Titel in Deutsch und der Titelsong auch in Deutsch und der Rest der Platte ist auch wieder in Englisch. Also ich mag einfach beides. Und es ist, ich kann dir auch manchmal nicht erklären, warum das einmal Deutsch verwendet wird und einmal Englisch. Einfach so eine Gefühlssache. Ne? Irgendwo was Intuitives. Ne?
Okay. Und war dir das, am Anfang war es dir wichtig, dass es alles in, sage ich mal, grammatikalisch richtigem Englisch ausgedrückt wird von Anfang an? Oder ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist doch bei der ersten Platte liegen keine Texte bei. Muss ja auch nicht unbedingt. Aber lag es auch daran, dass du dir vielleicht ein bisschen unsicher in der Sprache warst, aber trotzdem deine Gefühle ausdrücken wolltest?
Genau, kann man so sagen. Also wir haben aber dann später in dem Boxset, wir haben mal ein Boxset veröffentlicht von allen Imperium-Alben auf Vinyl in so einer schicken Holzbox und da war ein riesen Booklet mit dabei und da waren dann auch die Texte vom Demo und von der Winter Sunset dann abgedruckt und da sind natürlich auch viele Fehler drin, gebe ich ganz klar zu. Ja? Aber ich war eigentlich schon immer inspiriert in meiner Sprache von Poesie und von Literatur und weniger von so einem Schulenglisch und habe mich eigentlich immer sehr blumig ausgedrückt und in der Poesie ist auch alles erlaubt, ne? Muss man auch mal so sagen, ne? Also da kann man auch mal
es ist ja eh alles erlaubt eigentlich.
Natürlich ist alles erlaubt, aber ich sag mal, in der Poesie geht ja in Poesie nicht um Grammatik, weißt du? Also auch wenn ich jetzt irgendeinen Facebook-Post heute schreibe oder so, geht es mir eigentlich viel darum, auch Leute emotional anzusprechen, ne? Und nicht in so einem Schulmeister-Englisch irgendwie Hello, I am Markus, please buy my new CD. Oder, ne? Also man will ja, man hat ja auch eine emotionale Verbindung zu seinen Leuten, die Musik hören. Und ich möchte eher auf dem Niveau arbeiten, ne? Als auf unbedingt immer darauf zu achten, dass meine Sprache 100% korrekt ist.
Ne? Ja, okay. Jetzt in dem letzten, was du gesagt hast, sind zwei Sachen sind mir aufgefallen. Du hast gesagt, du möchtest nicht mit dem Begriff Neofolk in Verbindung gebracht werden, weil es mit den falschen Bands zusammengesetzt wird oder warum
also, nicht? Nee, ganz einfach, weil musikalisch Neofolk für mich eigentlich nie eine große Rolle gespielt hat, ne? Muss ich sagen. Also Neofolk sehe ich erst in Bands wie Death in June oder Carbon 93, solche Bands. Und es ist für mich nichts Schlechtes per se, aber es hat für mich nie den Einfluss gehabt und ist auch eine ganz anderes vom Gitarrespiel einfach, was ganz anderes. Ne? Also Neofolk ist viel Schrammel, Lagerfeuer, Gitarre, ne? Und Imperium zum Beispiel oder Ulver ist viel mehr Gitarrenzerlegungen, also ich sag mal eher klassisch und eher auch durch dieses Instrumentarium mit Flöten, Cello, Violine eher an den ursprünglichen folkloristischen Musikmachen angelehnt. Und Neofolk ist das so ein Genre in sich geworden, ne? Was irgendwie auch aus der Punk-Szene ein bisschen auch mit rauskam, ne? Und ja, genau. Das finde ich was ganz anderes. Also man kann Death in June nicht mit Ulver vergleichen, zum Beispiel. Ne? Mhm, und darum geht es mir eigentlich bei der Sache.
Okay, verstehe. Andere Frage, von den Imperium-Boxen, die ihr rausgebracht habt vor 6, 7 Jahren, oder wann auch immer das war, wie viel hast du noch zu Hause liegen für deine spätere Rente? Weil ich habe mal auf Discogs geschaut, das Teil ist ja unbezahlbar. Ich meine, es gab nur 500, glaube ich, aber du musst ja...
Ja. Also ich habe tatsächlich mehrere hundert Euro bezahlen.
Du hast
zwei Stück habe ich noch. Ja, also wenn es mal eng wird, dann also wenn du siehst, dass ich diese Box bei eBay reinstelle so, oder in irgendeinem Forum, dann weißt du, ich habe gerade finanzielle Nöte.
Dann rufe ich dich wieder an und dann werden wir das nochmal neu besprechen.
Okay.
So, jetzt würde ich ganz gerne nochmal was darüber erfahren zu Markus Stock als Produzent, als Studiobetreiber, als Richtungsweiser, Richtungsgeber für andere Bands, als Berater, wenn die Songs schreiben, etc. Du hast also bei dir, du kannst wahrscheinlich selbst nicht mehr alle Bands aufzählen, die in deinem Studio waren. Studio E heißt es. Ja, und du bist, also ist es bekannt, dass bei dir auch Songs entstanden sind oder Alben entstanden sind, die hinterher sogar auf dem Index gelandet sind, wie zum Beispiel Eisregen waren ja bei dir im Studio.
Ja,
plus korrigier mich, ich glaube, waren Alcest nicht mal bei dir sogar?
Ja, Alcest waren bei mir. Zwei Alben habe ich mit Alcest gemacht, ja.
Dornreich hast du gemacht, dann deine ganzen eigenen Sachen. Du hast so viele, sage ich mal, bekannte, unbekannte Sachen gemacht. Wie stehst du dazu, wenn Bands zu dir kommen? Kommen die schon mit, ja, sag mal, haben die so ein bisschen Ehrfurcht vor dir, weil du schon so viele Sachen gemacht hast?
Es ist eigentlich... Es kommt drauf an, wo die Band herkommt. Wenn jetzt eine junge Band kommt, die haben schon ein bisschen Ehrfurcht, das merkt man schon. Aber jetzt eine Band, mit denen, die schon länger im Geschäft sind, sage ich mal, oder schon lange Musik machen, mit denen ich wahrscheinlich auch vorher schon mal irgendwie Kontakt hatte, ist das natürlich eher weniger, weil die mich dann auch persönlich kennen und wissen, dass ich eigentlich ein ziemlich umgänglicher Typ bin. Was auch wichtig ist als Produzent, ist super wichtig. Also ist eigentlich fast das Wichtigste, würde ich sogar sagen, psychologisch eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Musiker wohlfühlen und gerne musizieren, anstatt irgendwie, wenn du den Take jetzt nicht richtig spielst, dann hole ich einen Session-Musiker und der zeigt dir mal, wie das geht. Weißt du, so dieses, das ist absolut lächerlich, finde ich.
Ja.
Also es geht eher darum, mit den Bands zu arbeiten und ihre Vision umzusetzen und ihre Platte mit ihnen so gut wie möglich zu machen. Ne? Das ist für mich eigentlich der Sinn des Produzierens, ne? Und da kommt es natürlich jetzt drauf an, also es ist auch extrem unterschiedlich, inwieweit ich einen Einfluss nehmen kann oder Einfluss nehmen kann, darf und soll auf das Album. Ne? Also es gibt zum Beispiel Bands, die kommen und Musiker, die haben unfassbar genaue Vorstellungen, was sie wollen. Ne? Und da bin ich eigentlich nur der ihnen hilft, diese Vorstellung umzusetzen, technisch umzusetzen und ihnen so beisteht in dem Prozess der Geburt, sowas wie eine Hebamme dann. Ne?
Ja.
Und es gibt andere Bands, die brauchen halt ein bisschen mehr Hilfe, wo man in die Arrangements dann nochmal ein bisschen reingeht und sagt, so können wir das mit den Gitarren nicht machen, machen wir lieber, trennen wir das genau, was Rhythmusgitarre, was Lead ist und bei den Drums, den Part kannst du echt nicht so gut spielen, vielleicht sollten wir uns da was anderes überlegen, wo man dann eher so eingreift. Aber so richtig songschreiberisch eingreifen tue ich eigentlich ganz, ganz selten. Ne?
Okay.
Also höchstens irgendwas ist ganz schief oder was man sagt, passt mal, da passt. Also das passiert wiederum öfter in der Lied, dass der eine Ton, der passt nicht. Da ist harmonisch, passt da irgendwas nicht. Ne? Und dann, dass man gemeinsam dann eine neue Line irgendwie zusammen sucht. Ne? Also das passiert tatsächlich öfter, aber ich habe noch nie in der Band gesagt, der Song ist scheiße, schmeiß den weg oder so. Ne? Also was eigentlich ein klassischer Produzent macht. Deswegen würde ich mich eigentlich nicht so als den klassischen Produzent sehen, sondern eher jemand, der Bands dabei hilft, ihre Vision umzusetzen.
Ne? Okay. Aber wie schaffst du es, dich in die Reihen zu versetzen? Weil es sind ja so viele verschiedene Musikstile, die auch bei dir durchs Studio gehen. Wie schaffst du das?
ich sag mal, ich mach das ja jetzt schon so lange, ne? Mhm. Und ich glaube, ich habe da auch so ein gutes Einfühlungsvermögen, was eine Band und eine sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe, was eine Band mit einem gewissen Part oder mit einem gewissen Song ausdrücken will und kann mich da, also ich weiß nicht, wie ich das schaffe, ich mache es einfach. Ich höre zu, ne? Ich höre zu, was passiert einfach und höre einfach weniger darauf, jetzt unbedingt von Beginn an, was kann die Band technisch, sondern was will die Band eigentlich, ne? Was ist ihr Ziel, wie wollen sie klingen und arbeite halt dann mit der Band darauf hin, ne? Und wenn jetzt eine Band wie Alcest nimmst zum Beispiel, der Stefan hat damals schon, als wir die Platten gemacht haben, ich habe ihn ja schon kennengelernt bei einer Platte vorher, die ich mit ihm zusammen gemacht habe, am Sörs, ne? Mhm. Wo auch für sie, der jetzt auch das Cover gezeichnet hat für das neue Imperium-Album, ja, wo ich für sie auch kennengelernt habe.
Unfassbares Cover, also unfassbar schön.
Ist super cool, ne?
Ja, ja, super.
Finde ich auch. Also ich bin total zufrieden mit, weil es ganz auf eine ganz simple Art und Weise unglaublich viel ausdrückt.
Ja. Ne?
Und den habe ich damals kennengelernt bei der Amsurs-Platte auch und da habe ich mit Stefan schon gearbeitet auch. Und Stefan ist eigentlich jemand, der braucht eigentlich nur jemanden, der ihn aufnimmt, ne? Also der braucht keine, okay, der weiß ganz genau, was er macht. Oder gibt es sehr, sehr viele Bands, die so sind, ne? Auch Dornenreich, Jochen weiß hundertprozentig, was er will. Er braucht eigentlich nur jemand, der ihm die zeigt, dann, wo man da hinkommt, einfach jetzt rein soundtechnisch, ne? Mhm.
Was ist mit, erzähl mal was über Bethlehem, die waren doch immer nur voll.
Bethlehem ist auch eine Band, die ich meine, ich muss jetzt sagen, ich habe Bethlehem, habe ich gehört, also als Jugendlicher, ne? Ja. Also die haben ja damals das Album rausgebracht, Dark Metal, ne? Das müsste 93, 94 gewesen sein, weil damals habe ich geliebt, die Platte, und als ich dann später mit Bethlehem zusammengearbeitet habe, da war ich ja noch ein totaler Jungspund, als die das erste Mal bei mir im Studio waren, da war ich, glaube ich, wie alt war ich da, das müsste 98, 99 irgendwie sowas gewesen sein, also da war ich sehr jung und damals war der Bartsch auch schon gestandener Mann, ne? Und es war für mich irgendwie schon super cool, mit der Band dann auch zusammenzuarbeiten. Und die Band war immer natürlich so von Skandalösem so ein bisschen, wie sagt man, hat so eine Aura davon gehabt und hatten ja vorher super extreme Platten gemacht, Dictius Denecare und Suizid, und haben ja da auch im Prinzip ein Genre gegründet, ne? Dieses Suicidal Black Metal oder Dark Metal.
Aber hat das gut mit denen geklappt, oder?
Ich habe eigentlich immer gut mit ihnen gearbeitet, auch wenn es immer Schwierigkeiten bei den Produktionen irgendwie gab, war das für mich trotzdem immer kein Problem. Ich habe ja auch mit einer Band wie Silencer gearbeitet, die ein super extremes Album gemacht hat und super extreme Persönlichkeiten waren, ne? Also
ja.
Von daher, also ich kann schon auch gut mit Leuten, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Und es ist ja auch, ich sehe das dann auch immer, pass auf, eine Band kommt zu mir ins Studio und wir machen zusammen eine Platte. Ich versuche ja auch, meine persönliche Zeit so angenehm wie möglich zu halten, ne? Also ich möchte ja nicht mit der Band am ersten Tag schon in Streit geraten und dann 4 Wochen lang oder 3 Wochen lang mit einer Band zusammenarbeiten, wo ich jeden Tag hier reingehe und denke, ich kann die Fressen nicht mehr sehen, ne?
Aber also, was machst du, wenn sich das entwickelt, dass irgendwie du dich mit der Band nicht mehr verstehst oder dass du die Mucke scheiße findest, was machst du dann?
Ich ziehe das trotzdem durch. Also ich hatte das ehrlich gesagt noch nie, weil ich von Anfang an versuche, ein Klima zu schaffen, wo sich beide wohlfühlen, also sowohl die Band als auch ich, und wir dann einfach, das klar ist, dass wir jetzt zusammen die nächsten 2 Wochen oder 3 oder wie lange auch immer an dieser Platte arbeiten. Und ich muss ja nicht mit jedem, der aus meinem Studio rausgeht, danach bester Kumpel sein, weißt du? Aber in der Zeit, wo wir hier sind, und zusammen an der Platte arbeiten, ist es schon, finde ich, wichtig, dass man auch eine Atmosphäre schafft, wo man sich auch vertraut und eine gute Zeit zusammen hat, weil das hört man der Platte auch an, ne?
Mhm. Und wenn du dich an die Eisregenaufnahmen zurückerinnerst, als du, ich meine, da sind ja diverse, ich kann es jetzt nicht genau sagen, diverse Songs auf dem Index gelandet, ich glaube sogar ganze Alben, du diese Songs, die sind ja bei dir entstanden, gehört hast, hast du da schon das Gefühl gehabt, das wird nicht gut gehen mit dem deutschen Index?
Nee, haben wir eigentlich auch nie drüber nachgedacht oder drüber geredet oder so, ne? Ich meine, man weiß ja, ich meine, es gibt natürlich, bei Eisring ist natürlich eine Abstraktionsebene da, ne? Also wer glaubt, es geht natürlich, ist natürlich sehr extreme Texte, aber die sind ja durch die, explizit auch immer wieder erwähnt, dass er ein großer Fan von Horrorfilmen ist und eben auch von Splatter, von extremen Filmen. Und es darum geht. Ne? Und natürlich ist auch in der Kunst sowas Extremes irgendwie voll wichtig, finde ich. Ne? Also so die Extreme auszuloten, ist ja auch was, was durchaus legitim ist. Und ich habe ja, Eisring ist auch ein gutes Beispiel. Also ich hatte mit der Band vorher jetzt nicht so viel Kontakt und muss ich auch sagen, war auch nicht der größte Fan und habe aber durch die Beziehung der Band und dadurch, dass wir so zusammen gearbeitet haben, viel bin ich sowohl mit Mitch als auch mit Jantit sowieso sehr gut befreundet und habe mich auch in diesen eisregen Kosmos so ein bisschen dann reinbegeben, was das ausmacht, warum die Band so erfolgreich ist und so. Mittlerweile weiß ich es, ne? Am Anfang irgendwie, was mir am Anfang noch nicht so ganz klar war, wo wir zusammengearbeitet haben, aber mittlerweile weiß ich, warum das alles so ist. Ne?
Aber dir ist auch in dem Zusammenhang, dir ist auch schon bewusst, dass du auch ein kleiner Teil des Erfolges natürlich mit, dass du den mit ausmachst, weil du ja die Alben mit denen zusammen aufgenommen hast. Und jetzt kannst du nicht sagen, ja, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte es jemand anders gemacht, sondern ich glaube, dass es vielleicht so gut, sag ich mal, für das Genre geworden ist, weil gerade du dich mit ihnen auseinandergesetzt hast.
Ja, das kann, ist natürlich wahrscheinlich, weil ich weiß auch, dass die Band vorher bei jemand anderes aufgenommen hat und sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat. Und das Album klingt. Das
wollte ich jetzt nicht so sagen.
Ja. Wenn ich es mal, also ohne jetzt jemanden in die Pfanne hauen zu wollen, aber da ist ein klassisches Beispiel, wie Produzent und Band überhaupt nicht zusammen funktioniert haben. Ne? Also, ich weiß, dass als die Band dann damals zu mir kam und wir die ersten paar Sachen so zusammen gemacht haben, dass man dann schon gemerkt hat, dass es auch für die Band ein bisschen so eine Erlösung ist, jetzt mit jemandem zu arbeiten, der sich dann auch auf die Musik einlässt und versucht, das zu optimieren und, ne, und eben mit der Band arbeitet und sie nicht behandelt wie ein paar Idioten, die ne, so in der Art. Ne? Ja, also ich sage ja immer, diese große Produzenten Attitüde, die ist für mich eigentlich total fremd, weil wenn ich mit einer Band arbeite, versuche ich ja, ich meine, die Band, es ist ja ihr Album. Ne? Ich kann ja nicht der Band das Album aus der Hand nehmen und daraus mein Album machen. Das funktioniert nicht. Ne? Ich muss der Band mit der Band zusammenarbeiten und man muss gemeinsam ein Album erschaffen, wo ich mein Wissen reingebe, aber auch die Band ihr Wissen reingeben lassen kann. Ne? Oder ihre Seele, das ist ja das ganz Wichtige. Ich meine, Eisring haben ja wahnsinnig viele Fans und die hatten sie auch schon, bevor wir zusammengearbeitet haben. Die haben es ja nicht ohne Grund. Ne? Es gibt ja offensichtlich irgendwas an der Band, was den Leuten gefällt. Und warum soll man hingehen als Produzenten und sagen, also so machen wir das jetzt nicht mehr. Das wird jetzt so gemacht, so macht man das richtig. Überhaupt dieses richtig und falsch ist für mich schon absolut lächerlich eigentlich bei Musik und bei Kunst. Ich meine, Dark Throne Transylvanian Hunger hat jetzt strikt genommen einen beschissenen Sound, aber für mich ist der Sound perfekt. Ne? Also, ne?
Ja, bei Eisring fand ich halt immer, dass irgendwie, es gibt halt eine Band, die, ich sag mal, streckenweise auch stumpf sowas Extremes macht und auch so Dinge ausspricht, die sich keiner traut zu sagen. Halt so. Und was kommt jetzt als nächstes? Was sagt ihr als nächstes? Wie geht der Song weiter? Also wie geht es textlich weiter? Und es steigert sich dann nochmal. Und es ist ja wirklich extrem. Und selber denkt man vielleicht solche Dinge auch mal. Aber man würde sich nicht trauen, es so zusammenzubringen, wie die das machen.
Ja, ich meine, es gibt eine Faszination für Gewalt, gibt es natürlich. Ne? Ja, natürlich. Und deswegen gibt es auch diese Filme. Ne? Ich meine, die ganzen alten Filme, die Fulci-Sachen und so, die ja bei Eisring auch eine große Rolle spielen. Mhm. Ich meine, es gibt natürlich auch Sachen wie Argento oder so, wo auch eine wahnsinnige Ästhetik in den Filmen ist. Ne? Aber manchmal geht es auch nur um stumpfe Gewalt und das fasziniert. Es ekelt an, aber irgendwie fasziniert es dann auch. Man muss ja irgendwie dann hingucken. Ne? Und dann verstört es einen und mir ist aber auch von dieser Verstörung irgendwie fasziniert. Ne? Also, und ja, das ist ja.
Dass es sowas überhaupt gibt. Also, dass man dann, weißt du, man ist fasziniert von Dingen, die man einfach gar nicht sich vorher. Die Vorstellungskraft war nicht da und dann kommt das und dann denkt man weiter und genau, das macht diese Faszination einfach aus.
Genau. Und das ist bei Eisregen das, auch das, warum die Band so erfolgreich geworden ist in den 90ern, glaube ich. Aber heute ist die Band natürlich auch viel, viel reifer. Ich meine, ist ja klar. Ich meine, die machen das ja jetzt auch seit schon seit einigen Jahren. Ne? Und ist natürlich musikalisch total gewachsen. Und verbindet jetzt, finde ich das ganz gut, immer noch dieses Extreme mit auch einer viel größeren musikalischeren Reife. Mhm, also genau. Ist ja bei jeder Band so, ne? Jede Band fängt an und ist aber auch wieder ein faszinierendes Thema, weil ich es letztens auch in einem Interview wieder erwähnt habe, diese Naivität, die man am Anfang hat, ist auch unglaublich viel wert. Ne? Die verliert man dann irgendwann und opfert sie so auf dem Altar der Routine und
des Erfolgs.
Und ich bin jetzt ein reifer Musiker und ich weiß jetzt genau, wie es geht und vergisst dann dabei, dass diese künstlerische Unschuld oder dieses Naive, was man am Anfang hatte, einfach zu machen, was aus einem Bauchgefühl herauskommt, vergisst das. Und das ist wahnsinnig schwer, sich wieder zurückzuholen und zu ersetzen. Ne? Also und da gibt's, finde ich, immer diese Balance zu halten. Die ist mir, also das ist was ich mir jetzt so in den letzten Jahren so ein bisschen wieder so zurückerkämpft habe irgendwie auch. Ne? Mhm. Weil ich selber mir bewusst wurde, dass das auch bei mir ein bisschen passiert ist. Ne? Also, dass ich so diesen emotionalen Inhalt der Musik so ein bisschen geopfert habe auf dem Altar, der ich mach's jetzt ganz perfekt. Ne? Mhm.
Oder ich mache es für den Erfolg oder was auch immer. Also ich meine, aber je emotionaler und je, sage ich mal, nach außen hin gefühlt persönlicher du deine Musik gestaltest, jetzt auch mit Empyrium, um nochmal drauf zurückzukommen, desto erfolgreicher wird es ja auch, weißt du, weil die Leute so hineininterpretieren und dann auch vermeintlich was zu sehen, was du ihnen sagen willst, das ist so... Weißt du, dass du dich nicht an diesem, hey, ich mache das jetzt so, weil ich weiß, der Song war super erfolgreich, ich orientiere mich genau jetzt an dem und mache das ganze Album so, wie das war, sondern du machst es so, wie du denkst, wie du gerade denkst, wie deine Emotionen gerade sind und das, glaube ich, fasziniert die Leute an Empyrium.
Ja, ich glaube auch. Ja. Ich glaube, das ist, was die Leute an Empyrium fasziniert, ist diese Authentizität, Authentizität, die von Anfang an da war. Ne? Also man merkt, da ist jemand und und ich sag ja auch, diese Naturromantik und so ist ja kein Image bei mir. Es ist ja, ich meine, ich gehe mal wirklich gerne raus in den Wald und halte mich da auf, weil mich das unglaublich erdet und mich unglaublich spüren lässt, was eigentlich wichtig am Leben ist und was eigentlich nur Schnickschnack ist. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich das, was man in der Natur wahnsinnig gut lernen kann. Ne? Und das ist halt kein Image, sondern so bin ich. Ne? Und dem habe ich mich schon immer irgendwie so hingezogen gefühlt und in Empyrium Ausdruck verliehen. Und die Leute merken schon, ob das echt ist oder nicht. Das ist hundertprozentig so.
Ja, voll.
Also aber trotzdem gibt es ja diese Naivität im Ausdruck dann. Das drückt man vielleicht in seiner frühen Phase noch ein bisschen unverblümter aus. Und ich glaube, das ist auch genau das, was Leute so an Debütalben von Bands fasziniert. Ne? Also wenn du jetzt, kannst du bei jeder Band, nimm Metallica, Kill 'Em All oder, ne? Das ist dieses Raue, was so urschreiartig halt noch ist. Ne?
Ja, ungeschliffen, ohne zu viele Meinungen, sage ich mal. Ohne,
genau.
So, weißt du, da gibt es ja dann noch einen Manager und einen Produzenten und noch einen A&R und noch die Plattenfirma und Verlag. Dann reden viel zu viele Leute mit und plötzlich ist die Band eine ganz andere.
Genau. Und ich glaube, das ist das, was Leute oft an... Geht mir ja oft genauso, dass ich, wenn ich eine Band sehr mag, zum Beispiel, ich nehme jetzt das Beispiel Emperor, bin ich immer noch der Meinung, dass die Split mit Enslaved, also diese Mini-CD, das mit Abstand Beste ist, was die Band je gemacht hat. Also, weil es so unfassbar neu war und so unglaublich voller Atmosphäre, dass mich das damals so geflasht hat. Und auch mit Nightside Eclipse fand ich, ist die Band dann nie mehr rangekommen. Aber das ist natürlich auch persönliches Empfinden. Ne? Ja, okay. Also, aber das haben ja viele Leute mit Debütalben. Ne? Und ich glaube, das ist genau der Grund, weil da sowas frei von der Leber weggemacht wurde, ohne, genau wie du sagst, ohne große Einflussnahme von außen oder ohne zu viel drüber nachzudenken. Ne?
Und was natürlich auch viele Leute abstößt, ist, wenn plötzlich die Masse an Fans viel, 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 viel größer oder riesig wird, dann sind sie so, dass es ihre Band ist dann weg von dem Debütalbum, wo sie sie mit entdeckt haben und dann verändert sich das die Beziehung zu der Band und plötzlich mögen sie die nicht mehr. Das gibt es ja bei vielen Bands so.
Ja, es ist natürlich immer diese Beziehung zwischen Band und Fan ist natürlich auch echt schwierig, weil manchmal der Fan ja auch der Meinung ist, er wüsste genau, was richtig und falsch für die Band ist.
Ja, klar.
Aber ne, man wächst ja auch als Mensch und jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal auf Empyrium zurückgehen kann, da ist es so, dass wir haben The Turn of the Tides 2014 gemacht und die Platte musste genauso sein, wie sie da ist, weil das unser Status Quo zu der Zeit war. Ne? Und heute jetzt, wenn über den Sternen kommt und die Zeit, wo wir die geschrieben haben, konnten wir erst wieder, auch vielleicht dadurch, dass wir The Turn of the Tides gemacht haben, wieder zu unserem ursprünglichen Stil so ein bisschen zurückkehren. Ne? Das hätte da 2012 bis 2014, wo wir die Platte geschrieben haben, einfach nicht funktioniert. Ne? Mhm. Und der Künstler muss ja immer seinem Herzen folgen, sage ich mal. Ne? Und das machen, was für ihn sich gerade richtig anfühlt. Und dann macht man auch wirklich was, was sich auch für andere richtig anfühlt. Ne? Aber wenn ich mit der Prämisse hingehe, ich mache jetzt was die Fans befriedigt, dann wird's scheiße einfach. Ne?
Aber ist das auch einer der Gründe, weil ich meine, oder eher, ich frage jetzt einfach mal, ärgerst du dich, dass du so eine lange Pause gemacht hast mit Imperium?
Nee, das musste auch absolut sein. Ich hab ja die Pause damals gemacht, weil ich irgendwie so ein bisschen der Imperium-Thematik auch dann nicht überdrüssig, aber ich hatte zu der Zeit wirklich das Gefühl, ich habe alles ausgedrückt und die Band wurde auch irgendwo nach, oder der Ausdruck, den wir dann damals gewählt haben, wurde mit Weiland auch so komplex, dass ich echt das Gefühl hatte, ich muss jetzt was machen, was irgendwie wieder ein bisschen mir leichter fällt. Ne? Mhm. Und dann eben damals Division Bleak zusammen mit Tobias gegründet und dann viel in Division Bleak investiert. Und dann kam halt irgendwann wieder der Zeitpunkt, wo wieder auch dann die Imperium-Zeit kam. Ne? Mhm. Also ich bereue da wirklich, das hat alles seinen Sinn gehabt. Ne?
Okay. Wie geht's jetzt weiter? Also eigentlich wäre es ja jetzt so gelaufen, wenn es in einer richtigen Welt, sag ich mal, wäre es ja so gelaufen, okay. Das Album wäre schon draußen oder wird jetzt kommen, ja. Und dann würde die Tour stattfinden. Wie geht's denn jetzt weiter bei Imperium, sag ich mal, 2021, 2022? Was ist dein Plan?
Also es wäre ja normalerweise, wäre die Platte schon letztes Jahr rausgekommen, ja. Und wir hätten ein paar, also Imperium ist ja eh keine Touring-Band in dem Sinne, wir spielen ein paar vereinzelte Konzerte und das auch gut so, das, ne? Und das wäre letztes Jahr rausgekommen, November ging dann natürlich nicht, haben wir gesagt, dann verschieben wir auf Januar, ne? machen da die Release-Gigs und die VÖ, dann hat sich aber schon abgezeichnet, okay, das wird auch nichts, ne? Also sind wir dann war es auch noch so, dass die Presswerke gerade die Vinylpresswerke gerade so überlastet sind, ja. Dass sie eigentlich mit dem Pressen nicht mehr hinterherkommen. Also mussten wir dann jetzt auch noch auf Februar verschieben und jetzt kommt sie am 26. Februar kommt die Platte. Und wir haben jetzt Release-Gigs in Planung. Ne? Mhm. Im Mai wird sich zeigen, ob das was werden kann. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich ist auch das Live-Spielen ist eigentlich, das Reproduzieren ist für mich einfach nicht der Kern dessen, was ich mache. Ne? Also für mich ist wichtig, dass die Platte geschrieben wurde und die Platte fertig ist und veröffentlicht wird und das Live-Spielen ist dann eigentlich so ein Bonus on top. Wenn das jetzt nicht stattfinden sollte, wäre schon scheiße, weil ich diese Gigs natürlich gerne spielen würde, um die Platte auch so zu präsentieren, aber auf der anderen Seite ist das jetzt nicht der Überbeinbruch für eine Band wie Imperium. Ne? Mhm. Oder auch Division Bleak. Wir sind ja auch nicht davon abhängig, ne, von den. Ich meine, natürlich ist das immer ein schönes Geld, was man live verdienen kann, will ich auch gar nicht außer Frage stellen, aber es ist nicht so, dass ich nicht leben kann, wenn ich das nicht mache. Ne? Mhm.
Und wenn du sagst, das Reproduzieren an sich ist jetzt, sage ich mal, in der Skala nicht ganz so weit oben angesiedelt wie das Schreiben dieser Platte. Nee. Du hast vor allem mit Imperium in vielen verschiedenen Ländern gespielt, vor allem Dingen in der Türkei. Da hast du wie ich das aus der Erfahrung weiß, ein wirklich, wie man so schön nennt, starkes Following. Du hast auch schon in China gespielt. Was ist so besonders daran, mit dieser Band nicht unbedingt in Deutschland, Österreich, Schweiz zu spielen, sondern viel, viel, viel weiter wegzugehen und dann Leute zu treffen, die, die trotzdem was mit Imperium anfangen können und die da was drin verstehen?
Ja, also ich meine, gerade Türkei ist ein gutes Beispiel, wo wenn wir in der Türkei spielen, auch wenn wir in Istanbul spielen und zwei Gigs hintereinander eigentlich immer spielen und beides Mal ist ausverkauft und es sind viele Leute aus dem Iran zum Beispiel auch da und du triffst dann Leute, die dir sagen, aus dem Iran oder aus der Türkei, die dir sagen, dass sie seit den 90ern Imperium-Fans sind und mit dieser Band aufgewachsen sind und groß geworden sind und diese auch irgendwie auf diese Art oder für die Art von Musik, die sie heute lieben, so sozialisiert hat, ist natürlich schon wahnsinnig faszinierend, was man damals aus seinem Kinderzimmer heraus, was ja wirklich die Wahrheit ist, erschaffen hat und was für eine Reichweite das schon damals hatte. Damals hat man es halt nicht mitgekriegt, ne? Also man hat natürlich schon mitgekriegt, ich habe dann ein Interview mit türkischen Fanzine gemacht und so weiter, ne? Und man hat gewusst, dass es da auch wohl auch Platten hingehen und verkauft werden, aber wie Wie groß das dann wirklich da war, hat man natürlich in den Underground-Zeiten in den 90ern nicht mitgekriegt. Und es ist halt faszinierend, wenn man heute da hingeht und das dann eben leibhaftig bemerkt, ne, und denkt, oh wow, da ist ja wirklich Wahnsinn, was da seit den 90ern eigentlich die Musik bewirkt hat. Ne?
Das ist irre, ja. Das ist total irre. Mhm. Um jetzt jetzt auf die Zielgerade einzubiegen, dass wir hier einmal zum Ende kommen, sonst sind wir morgen noch dabei. gibt es, also macht dir das, du hast am Anfang schon sowas gesagt, ja, du motivierst dich immer neu, du fängst neue Dinge an, sowas. Macht dir das denn alles, ich sag mal, Produzent sein, Aufnahmetechniker sein, Studioinhaber sein, Musiker sein, alles das, was ich direkt zum Anfang genannt habe, macht dir das auf den verschiedenen Leveln alles durchweg Spaß?
Ja.
Ganz also, blöde Frage, aber es ist...
Ja, ich sag mal, jein. Es gibt natürlich, wie jeder hat manchmal Punkte in seinem Leben, wo er merkt, eine gewisse Sache stört ihn. Hm? Mhm. Keine Ahnung, kann er im Büro Angestellter genauso sein. Der Typ, der mit mir im Büro hockt, nervt mich. Ich möchte in ein anderes Büro. Ja? Also, was aber nichts am Kern der Sache ändert. Ne? Mhm. Also, ist vielleicht jetzt mit dem Büro ein schlechtes Beispiel, aber es gibt äußere Umstände manchmal, die mich dann ein bisschen stören. Ne? Also, und die mir dann verändern muss oder verändern sollte, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass mir der Kern der Sache bei allem immer noch. Also, ohne Musik zu schreiben, könnte ich nicht leben, zum Beispiel. Ne? Also, das ist ein Fakt. Das ist für mich absolut essentiell, wie essen und aufs Klo gehen und schlafen. Also Musik schreiben oder mich, lass mich mal noch weiter formulieren, mich kreativ auszudrücken, ist für mich was absolut Essentielles, was ich im Leben brauche, um ich zu sein. Ne? Das ist die Definition von mir in vielerlei Hinsicht. Und das Studio ist für mich einfach so eine, ich habe auch durch meine Arbeit im Studio wahnsinnig viel über Musik gelernt, ne? Es gibt ja auch Bands, die kommen zu mir ins Studio, von denen lerne ich was. Ist ja Fakt. Oder von vielen. Ne? Lernt man auch was, merkt, oh, wie der Song ist, hat eine geniale Struktur, wie die das geschrieben haben. Und ist super. Das übernimmt man dann auch für seine eigene Musik. Ne? Und deswegen ist das Studio für mich, wird auch nie langweilig, weil ich arbeite auch immer wieder mit neuen Bands. Und nach wie vor ist das Mischen zum Beispiel für mich was total, ich liebe es, Platten zu mischen. Also das ist eigentlich das, was ich am allerliebsten mache, ne? ist dann das Abmischen, weil man da auch seine eigene Kreativität wieder ein bisschen einfließen lassen kann und Dinge noch klarer formen kann und das ist was, wovon mir wirklich nicht langweilig wird. Also es macht mir, der Kern aller Dinge, die ich mache, machen mir wahnsinnig viel Spaß und sind für mich eigentlich essentiell. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, natürlich gibt es manchmal Umstände, wo man sagt, okay, das brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr. Ne? Oder so, das ändern wir jetzt mal und machen das nicht mehr, dafür machen wir jetzt das oder keine Ahnung. Ne? Weißt du, wie es ist. Ne?
Und deine Liebe zur Fotografie hast du auch in den letzten Jahren entdeckt oder schon viel früher? Also ich habe nur gesehen, dass du hast einen Kalender rausgebracht mit Naturaufnahmen, Landschaftsaufnahmen, Winteraufnahmen und sowas. Ja.
Genau, also schon viel, viel früher. Ich habe in den 90ern tatsächlich schon wahnsinnig viel fotografiert, damals noch mit einer analogen Kamera und habe eigentlich auch nicht so wirklich gewusst, was ich mache. Es sind aber trotzdem ab und zu mal ein paar Bilder rausgekommen, die dann auch zum Beispiel in Emporium Booklets gelandet sind. Ne? Also in Weiland Booklets sind schon viele Bilder von mir drin und auch schon im Songs of Moors waren schon 2-3 Bilder, die ich selber aufgenommen habe drin. Aber ich habe das so ein bisschen aus den Augen verloren jetzt die letzten... keine Ahnung, die letzten 3 Jahre sowas kam das dann wieder verstärkt zurück, ne? Dass ich mich, weil ich eh so viel das Bedürfnis habe, in den letzten Jahren raus in die Natur zu gehen, also ist wieder ganz stark bei mir gekommen und vielleicht auch um dieser technokratischen Welt irgendwie so ein bisschen gegenzuwirken, ne? Also um da wieder ein Gleichgewicht zu schaffen, weil alles immer technischer und schneller, weiter, lauter, Wachstum und, ne? Und da ist dieses einfach mal in den Wald gehen und die Stille, auch die Stille mit sich selbst ertragen können, ne? Ist schon was, was sich viele gar nicht mehr vorstellen können. Ne? Ich hocke mich mal eine Viertelstunde einfach irgendwo hin und schaue mich um und genieße das. Und es ist ruhig und ich bin alleine.
Ne? Und was viele gar nicht können und gar nicht kennen. Also.
Genau, und es ist einfach total schön. Und aus dieser Erfahrung heraus, dass ich das für mein Selbst einfach so essentiell brauche, kam dann eigentlich auch wieder die Fotografie zurück. Weil man dann eben, boah, diesen Moment, ey, wenn ich dem gerade jemand, mit jemandem teilen könnte, ne? Also diese, was ich in der Musik natürlich auch mache, aber beim Fotografieren halt einfach noch viel unmittelbarer. Ne? Also, ne?
Aber so ganz allein bist du ja auch nicht. Ich meine, was sagt denn dein Tinnitus dazu, dass, wenn du allein draußen in der Natur bist?
Entschuldigung, habe ich jetzt
nicht verstanden. Dein Tinnitus, oder hast du kein Geräusch auf dem Ohr nach so vielen Jahren Musik machen?
Nee, habe ich nicht. Also ich
du
bin
glücklicher.
Noch so schön. Ja, ohne Scheiß. Also ich weiß, ich habe aber tatsächlich ein bisschen, mein rechtes Ohr ist mittlerweile ein bisschen schlechter. Aha. Wobei ich mich, glaube ich, sogar zurückerinnern kann, wann das passiert ist. Also bei welchem Gig.
Ne? Erzähl.
Es war Leipzig, WGT, haben wir gespielt. Ich weiß gar nicht, wann das war. Es müsste 2013 oder 14 sowas gewesen sein.
Mit Empyrium?
Mit Division Bleak. Und typisches Festival, nicht viel Zeit, Umbau, schnell, bla bla bla. Und ne, wie es halt immer auf Festivals ist. Kein wirklichen Soundcheck, nur ganz kurz einen Linecheck und direkt losgelegt. Und da waren Sidefills auf der Bühne. Und das Sidefill rechter Seite von mir, da war der Bass, also die Bassgitarre, so laut, dass mir im ersten Song schwindlig und schlecht wurde, ne? Und mein Kopf so angefangen hat zu kribbeln, so ganz extrem, ne? Also ja, so, ja. Ich glaube kurz vorm Kollabieren. Ich bin dann auch, habe die ganze Zeit im ersten Song versucht, dem Typ am Monitor klarzumachen, dass er die Sidefills runter machen muss oder leiser oder weg oder ne, hat er aber nicht geschnallt und dann bin ich halt nach dem ersten Song dahin und habe ihm gesagt, mach diese Sidefills aus oder den Bass leiser. Das war wirklich einfach unerträgliche Lautstärke, ne? Also wirklich unerträglich. Und ich glaube, dabei habe ich mir mein rechtes Ohr ein bisschen. Aber ich kann es ja hier im Studio immer gut testen. Also es ist schon noch da, ne? Aber es man hört ja natürlich im Alter immer schlechter in den hohen Frequenzen und rechts ist es halt ein bisschen schlechter noch als links bei mir.
Ne? Aber ist natürlich auch essentiell für deine Arbeit, ein gutes Hörvermögen.
Essentiell für meine Arbeit, aber das Gehirn ist ja schlau und adaptiert das auch, ne? Also, ne?
Okay.
Also es ist ja ist nicht so, dass ich obenrum jetzt überhaupt nichts mehr höre und halb taub bin. Ne? Also es geht schon noch bis zum... Es geht. So, alle Kundschaft ist ab jetzt, kommt nicht mehr, ey, der ist taub.
Genau, er hat erzählt, er kann da gar nichts mehr hören. Wie will er was mit unserer Musik anfangen?
Ja, es geht natürlich, es ist natürlich in den Höhen schon noch da, aber ich sag mal, ab einer gewissen Frequenz wird es dann weniger und rechts ist das halt mehr wie links, ne? Und das liegt sicher daran, dass ich auf der Bühne immer rechts stand auch und solche Gigs mitgemacht habe. Ne? Also,
ne? Verstehe. So, Markus, wir kommen zum Ende. Letzte Frage. Welche Platte würdest du empfehlen, wenn ich Ulf Theodor Schwadorf oder besser gesagt Markus Stock am besten kennenlernen möchte?
Wow, die Frage ist natürlich wahnsinnig schwer. Aber... Ja, ich meine, als Künstler und Musiker will man natürlich immer, oder ist die aktuelle Platte immer die wichtigste, ist ja ganz, ganz klar. Ne? Okay. Und das ist ja auch das, was am frischesten ist. Aber vielleicht müsste ich dann trotzdem nennen, auch wenn die Imperium-Platte jetzt gerade sehr frisch und sehr bald rauskommt, müsste ich vielleicht die Platte To The Elements von Son Of The Sleepless nennen, weil es mein Solo-Projekt auch ist. Wo ich
Stimmt, über die haben wir gar nicht gesprochen. Ja.
Ja, wo ich komplett alleine alles mache. Und natürlich dadurch der Ausdruck 100% ich bin. Ne? Und wie gesagt, bei Imperium und Division Bleak habe ich ja noch meine Kompagnons, ne? Thomas und Tobias jeweils, die natürlich auch einen Einfluss darauf haben, wie das Ganze klingt. Ne? Ist ja ganz klar.
Stimmt, und bei Son of the Sleepless ist ja so, das ist so, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist mehr so dein harscher Black Metal Ausdruck.
Also wirklich harsch ist es nicht, wenn man es jetzt vergleicht mit
ja, aber das Härteste, was du machst, sage ich mal.
Das ist das Härteste, was ich mache, auf jeden Fall. Ja. Und genau. Und die Platte, also To The Elements, oder auch letztes Jahr noch eine Split veröffentlicht, mit auch auf Prophecy, ein Split-Album mit einer anderen Band, Cavernous Gate, einem anderen Solo-Projekt. Mhm. SK von Hellruna ist das. Und also Son of the Sleep ist natürlich der unverwässertste, was ich mache natürlich, weil ich das komplett alleine mache, ne? Und das finde ich auch wo ich auch echt wirklich stolz drauf bin, dass ich also vom ersten Ton bis zur Abgabe des Masters beim Presswerk, ne, also jeden Schritt, der da beinhaltet ist, auch alleine in so einer Qualität umsetzen kann, ne, ist schon was mich auch ein bisschen stolz macht. Ne?
Und auch da, Markus, da hast du es wieder gesehen, ich kann mich noch ans, es war Dark Easter 2018, oder? 17, nee, 18, glaube ich, ne?
Auch da, Son of the Sleepless, ja.
Ja, auch da hast du wieder gesehen, eigentlich, sage ich mal, unbekanntere Band, klar, mittlere Halle, der Zulauf an Leuten war so extrem, dass die Leute halt vor der Halle warten mussten, um reinzukommen, weil sie natürlich auch wieder von der Qualität der Band überzeugt waren. Das war der Auftritt, wo der Vorhang in Flammen aufgegangen ist.
Genau, das war wo der Vorhang gebrannt hat, ja.
Genau, aber
danach auch noch, danach auch noch mal unsere Pyro-Effekte ein bisschen überdacht haben. Also
aber auch da hast du gesehen, dass die Qualität die Leute anzieht.
Ja, und Sign of the Sleepless hat ja auch, ich habe ja auch mit Sign of the Sleepless schon in den 90ern Sachen gemacht und das hat ja auch so ein bisschen so, ich meine, ein Kult-Following oder wie auch immer du das nennen magst. Also wir haben eine EP damals gemacht, 1000 kalte Winter, die super gesucht ist und wo ich von so vielen Leuten irgendwie aus der Black Metal-Szene höre, das ist absoluter Hammer und essentiell und ne. Aber es war irgendwie immer so meine eigene Nische, in der ich mich irgendwie bewegt habe. Und da können wir vielleicht wieder den Bogen zum Anfang spannen. Ne? Also das ist auch was, worin ich mich total wohlfühle. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich so, ich sag mal, das Phantom der Oper bin, ne? Im Keller hier aus der Not heraus, sondern weil ich das gern habe. Ne? Also ich habe es gern, irgendwie so ein Nischendasein zu fristen oder so ein Nerd zu sein oder wie auch immer du das nennen möchtest. Mhm. Oder so ein bisschen eine Person, die der Sache. Also ich habe mich schon immer so als jemand gesehen, der so ein bisschen außenstehend ist. Ne? Mhm. Und selbst in der Metal-Szene war es eigentlich immer so, dass ich diesen Trends irgendwie nie so gefolgt bin, sondern immer so ziemlich stoisch mein Ding durchgezogen habe. Ne? Und als wir zum Beispiel mit Division Bleak 2003 angefangen haben, war diese Art von Image und gab es keine Band, die so war. Und danach gab es auch unglaublich viele Bands, die Lovecraft-Texte hatten, was wir ja auch damals schon hatten und auch dann eher wieder so Horror-Image in einer Band wie Ghost. Ich meine, ich möchte nicht sagen, dass Ghost von uns beeinflusst sind, aber was ganz Ähnliches haben wir eben schon 2003, 2004 gemacht. Ne? Und damals haben es die Leute, ich meine, es wurde sehr gut angenommen, aber ich glaube trotzdem war die Zeit vielleicht damals noch nicht reif für Division Bleak, um richtig groß zu werden, aber was dann auch wieder kein Ziel von mir ist. Ne? Oder nie für mich so auf der Agenda stand. Ich möchte richtig groß werden, ich möchte. Ne? Also ich fühle mich total wohl in dieser Nische, die ich mir so kreiert habe.
Ein wundervoller Schlusssatz. ganz ehrlich. Nee, super. Ja. Also wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber ich möchte mich ganz herzlich für dieses offene, ehrliche und aufrichtige Gespräch bei dir bedanken. Danke, dass du Gast des Metalhammer Podcasts warst für unser, sage ich mal, für unsere Underground Special Sendung.
Okay, danke.
Und ich bin gespannt, wo dich der Weg mit Epyrium, The Vision Bleak, Nurk etc., Son of the Sleepless noch hinführen wird und wünsche dir auch noch ganz viele tolle, interessante und spannende Produktionen und dass dein Gehör auf der linken Seite zumindest noch ein bisschen was aushalten wird.
Vielen Dank. Danke. Hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, super. Alles klar. Und Sebastian, was meinst du?
Ein langes, ein tiefgehendes, ein super interessantes Gespräch. Es ist faszinierend, wie viel er einfach macht und wie viel in ihm steckt und dass er einfach auch nicht aufhören kann, weiter zu produzieren und zu erschaffen. Also tatsächlich ein Künstler im Wortsinne tatsächlich. Der steckt auch hinter so vielen verschiedenen Bands.
Genau, und ich kann nur jedem empfehlen, nächsten Monat kommt das neue Imperium-Album Über den Sternen heraus. Hört's euch an, wenn ihr eine Melange aus Black, Folk, Dark, Extrem hören wollt. Ein absolutes Meisterwerk. Ausrufezeichen.
Sehr schön. Über das wir dann bestimmt auch nochmal sprechen werden, wenn es erschienen ist und wir entsprechend...
Um es zu zerreißen.
Um es dann zu zerreißen, wie wir es immer so machen. Nein, natürlich, um fair unsere Meinung dazu zu äußern, hier im Podcast, wenn es denn dann erschienen ist. Wir sind wieder zu hören, aller Voraussicht nach, am 5. Februar, in zwei Wochen.
In zwei Wochen.
In zwei Wochen, am 5. Februar. Freuen uns schon darauf, werden bestimmt wieder einen spannenden Talkgast dabei haben und mal sehen, was bis dahin in der Metal-Welt so passiert ist. Vielleicht auch mal wieder was Tolles. Wäre fantastisch nach dem Aus von Hietala bei Nightwish, dem Iced Earth-Vorfall und natürlich Alexi Laiho. Wären auch mal gute Nachrichten wieder toll.
Also du meinst, wir sollen mal nicht mehr so viel über Schicksale, Tränen, etc., um die Leute zu...
Doch, das klickt, das brauchen wir. Nein, Quatsch. Nein, das sind einfach die Sachen, die passiert sind. So, ansonsten Naja, das waren die großen Dinge, über die gesprochen wurde. Wenn
du packst das immer so schön in so einen schönen neutralen Anstrich, das finde ich so toll an dir.
Wenn Metallica ein neues Album ankündigen, wäre das mal eine tolle Nachricht, über die wir dann auch gerne sprechen. Aber im Augenblick sieht es eher so aus, als würde man auf die ersten Festivalabsagen hinarbeiten.
Du sagst, dass es eine gute Nachricht wäre, wenn es ein neues Metallica-Album geben würde. Ich sage dir an dieser Stelle, dass es viele Fans anders sehen.
Dann sind es keine echten Fans.
Aber es gibt unter anderem Iron Maiden ist, glaube ich, der gemeinsame Nenner, den wir alle finden können. Fand ich auch toll, dass Markus Stock in dem Interview über Iron Maiden aus einer Sicht herausgesprochen hat, die ich vorher noch niemals in Betracht gezogen hatte. Aber das habt ihr ja gerade schon gehört. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.
5. Februar. Wir sind wieder für euch da und bleiben Maximum Metal.
Maximum Metal.